Ich wusste genau, wenn wir das mal anfangen. Und das ist aber dann eben nicht von uns angefangen worden, sondern von der Konkurrenz und auch mit großem Erfolg über kurze Weile. Und damit war das Hörspiel plötzlich tot.
Ausnahme der Rose.
Alarmsirene beim MI6. Ausnahme der Rose sendet wieder illegal von einer verlassenen Bohrinsel im Nordatlantik. Begrüßt eure Superschurken. Ihn, das schizoide Genie Dr. Yes, den Mann mit dem goldenen Bier. Stichwort, das Pilz ist nicht genug. Schlaf an einem anderen Tag. Golden Alk. Begrüßt Linus Volkmann. Und mich, den grenzdebilen Schergen, der Liebesgrüße aus Moosbach sendet und mit seinen wurzelbehandelten Beißern eine Zeitung innerhalb von knapp 2 Wochen durchnagen kann. Felix Scharlau. Heute landen wir endlich im toxischen Mainstream. Wir besprechen Larry Brands großen Bruder James Bond im O-Ton-Hörspiel Goldfinger.
Dieses Zusammentreffen ist kein Zufall, ne? Was haben Sie vor, Mr. Bond?
Was meinen Sie?
Sie sind nicht hergekommen, um Golf zu spielen.
Und Bond wirft seinen Trumpf ins Spiel.
Eine 1940er Schmelze aus der Weigenthaler Gießerei in Essen.
Hallo und herzlich willkommen, 007. Linus, wie geht's dir? Was machst du so?
Ja, hallo Felix, schön, dass du da bist. Mir geht es eigentlich ganz gut. Ich habe viel zu tun. Ich weiß, für dich ist Hörspiel das schönste Hobby der Welt, aber ein paar von uns haben auch Verpflichtungen in der realen Welt. Deshalb lass uns schön hier zügig durchreiten. Das ist so unsere 10-Minuten-Folge, würde ich sagen. Ich muss nämlich noch wohin.
Aha, also du willst gar nicht erzählen, was du so gemacht hast im letzten Monat.
Doch, aber weißt du, wir sind ja auch wie in so einer langjährigen Partnerschaft und irgendwann erzählt man sich nicht mehr so seine Träume, sondern nur noch so seine To-Do-Listen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich bin so ein bisschen da drin gefangen. Ich war zuletzt, das kann ich erzählen, in Dortmund, eine Stadt im Ruhrgebiet, und habe da aber sehr viel Arbeit mitgebracht. Ich musste einen Film schneiden, den wir da gedreht haben, von einer Ausstellung. Und gestern musste ich dann natürlich noch meinen anderen Kram machen. Weißt du, wenn man selbstständiger ist, dann ist es ja nicht so, dann braucht man viele Jobs und die reihen sich aber nicht wie so Perlen aneinander, an einer Schnur, sondern es kommt dann alles immer so gleichzeitig. Und das ist gerade bei mir so angesagt. Gestern habe ich eine Kolumne geschrieben für den Musikexpress. Da habe ich also alle 2 Wochen noch eine Online-Kolumne. Da habe ich, ich stelle mal einmal im Jahr eine Band vor, von der ich denke, sie schafft es. Und das möchte ich dir dann gleich auch nochmal mitgeben, weil ich weiß, du bist ja auch ein Musikfreak. Ja? Hörspiele sind dein Leben und Musik. So habe ich dich kennengelernt. Und die Band heißt BSK. Und sie kommt ursprünglich aus Neuwied.
Haben die sich im Flipper-Museum kennengelernt?
Ganz genau. Wer sich so ein bisschen auskennt mit Deutschland und mit der Popkultur, weiß, Neuwied steht für 2 Sachen, für das Flipper-Museum und für die Band Toxoplasma. Mhm. Und jetzt stimmt. Aber auch BSK, die sind aber jetzt zu 2/3 oder 3/3, nee, wie geht das? Nee, 3/5, sorry, ah, ja. Ich bin schon etwas älter, sind sie in Köln, Felix. Du könntest denen über den Weg laufen. Die Platte heißt Keine Bewegung. Und es ist so ein bisschen so hintersinniger, hinterlistiger Plenumspunk. Also es wird so aus so linken Szenen halt so originell da drauf geschaut, so von innen, so gütiger Spott. Gütiger Spott. Ich habe dich linksradikal gelesen. So ein Liebeslied, das eben anfängt, dass man jemand linksradikal gelesen hat. Aber wir sind kein politischer Podcast, Felix. Das möchte ich nochmal dazu sagen. Ich bin ein Beobachter, wir sind beide Journalisten und ich sage nur, was ich sehe. Ich habe keine Haltung zu nichts.
Wie geht's dir? Ganz gut. Ich habe tatsächlich, da können die Leute, die sonst immer das Geplänkel überspringen, ruhig mal dranbleiben, denn ich habe sehr viel hörspielaffine Sachen erlebt. Also, weißt du, wir können hier tatsächlich am Anfang des Podcasts mal über was reden, was mit dem Podcast zu tun hat. Denn in diesem Podcast besprechen wir jedes Mal ein Hörspiel. Einmal suchst du dir das aus, einmal ich. Heute bin ich dran. Und am Schluss gibt's ein Quiz.
Genau, und welche hörspielaffinen Sachen habe ich erlebt? Ich habe mich getroffen neulich mit Martin aus Berlin, du kennst ihn. Wir hatten ihn hier auch schon mal erwähnt. Und der hat mir etwas mitgebracht. Moment, ich muss kurz hier rumpelnd danach suchen. Moment.
Oh Gott.
Jetzt wäre ich fast hingefallen.
Mhm. Felix ist für mehrere Minuten aus dem Raum gegangen. Ich hoffe, das bleibt drauf.
Also er hat mir, er war in Schottland, um sich ein Konzert anzuschauen, einer unbekannteren, wirst du nicht kennen, Oasis heißt die Band. Und da hat er mir aus einem Thrift Store oder so ähnlich, irgendein Sozialkaufhaus, da hätte es 10 Schallplatten gegeben und eine davon sei die hier gewesen. Die hat er mir mitgebracht, ich weiß nicht, ob man sehen kann.
Mhm, ja, die HörerInnen nicht, deshalb sag mal, was hältst du da Tolles in der Hand?
Das ist tatsächlich, wie ich es mir gewünscht hatte, ich hatte das irgendwann mal erwähnt, das ist die englische, eine LP ist es, die englische Version der Schwarzen Sieben, The Secret Seven. Und die hat er da gefunden und ich habe mich sehr gefreut. Das ist ein bisschen unhörbar, das Hörspiel leider auch, sehr quäkig, aber super interessant. Und die wird besonders gut gefallen. Das ist unsere Schneemann-Folge, die wir schon besprochen haben im Podcast, ja. Mhm. Das ist quasi die englische Version. Was die Schwarze Sieben auf Deutsch nicht gemacht hat, haben sie hier noch durchgezogen auf dem Cover, wenn du mal schauen willst, auf die Tür. Kannst du sie sehen?
Ah ja, tatsächlich. Mhm. Da steht SS als Abkürzung für Secret Seven.
Ja, wäre auch im Deutschen gegangen, aber es ist ganz schön, dass davon Abstand genommen wurde. Wir leben ja, wie du sagst, wir sind unpolitisch, wir leben in schwierigen Zeiten. Da kann das auch mal fehlgedeutet werden oder bejubelt werden wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall vielen Dank, hat mich sehr gefreut.
Toll, denn die neu sind in diesem Podcast, ihr werdet es noch merken, wenn ihr dann nach hinten alles weiterhört. Der Felix ist sehr Enid Pleiten-affin, möchte ich einfach mal sagen.
Mhm, absolut.
Es geht immer wieder um ihren Hund bei uns.
Ich hab mir auch sofort vorgestellt, wie der Martin dann noch gefeilscht hat in diesem Laden, weißt du, Liam Gallagher steht schon auf der Bühne, hat schon 3 Lieder gesungen, aber er steht da noch, weil er mir diese Platte kaufen will und feilscht da noch rum und kommt zu spät. So habe ich mir das vorgestellt, wahrscheinlich war es gar nicht so, aber hat mich sehr gefreut, natürlich.
Ah, das ist so schön, weil dass man sieht, ihr mit eurer Generation, ihr habt auch noch die Lebenslust nicht verloren. Man holt sich ein bisschen was von der Kindheit oder von der Adoleszenz, geht zu Oasis. Also Respekt. Also ich finde schön, dass ihr es euch noch so schön macht. Grüße auch an Martin.
Ja, es ist ja viel schlimmer. Genau da kann ich nämlich weitermachen bei dem Thema. Ich hatte neulich, ich habe leider vergessen, wo irgendwo einen Kommentar zu unserem Podcast gelesen, irgendwo online. Da stand so sinngemäß, gefällt mir gut der Podcast und ich habe den jetzt so lange gehört, dass ich selber wieder angefangen habe, stumpf auf Flohmärkten mir alte Hörspiele zusammen zu kaufen. Und da würde ich gerne sagen, tja, Trottel, ja, aber bei mir geht's ja genauso. Mir geht's ganz genauso. Ich habe auch wieder angefangen, total sinnbefreit Sachen zu kaufen und habe, um da weiterzumachen, weil das jetzt sehr wichtig für die Hörer, sie können gleich mitwirken, schau mal, was ich hier noch habe. Vielleicht kannst du es sehen.
Ah, ganz toll. Das hatten wir auch mal besprochen. Die englischen Folgen von den 3 Fragezeichen.
Genau, hatten wir besprochen. The Stuttering Parrot, also der Superpapagei auf Deutsch. Und da hatte ich die MC und die ist, wie gesagt, sehr selten. Und dann wollte ich gerne, es gibt ja 2 englische Hörspiele. Es gibt noch Terror Castle, also das Gespensterschloss. Wollte ich natürlich die gerne auch noch haben. Die gibt's aber nicht. Und dann hatte ich aber so Alerts dafür, weißt du, also wenn das FBI mal meinen Rechner aufmacht, total traurig, was ich für Suchanfragen habe und für Alerts. Also da rollen die mit den Augen. Und irgendwann ploppte auf, dass diese Kassette angeboten wird, aber halt eben nicht die, die mir noch fehlt, sondern die ich schon habe. Und dann habe ich die für echt viel Geld aus dem Ausland gekauft. Also war nicht mal günstig. Und sitzt jetzt hier und hatte genau dieses Flohmarktgefühl. Yes! Und dann der nächste Moment so, warum?
Hä, aber jetzt verstehe ich wirklich. Du brauchst doch nicht 2 davon.
Ich wollte sie halt haben, damit sie kein anderer kriegt. Und jetzt merke ich, ich brauche sie doch gar nicht. Ich habe doch schon eine. So, und jetzt kommt ihr ins Spiel, weil das Allerschlimmste von allem, das habe ich noch gar nicht erzählt, ist, dass ich auch wieder so weit bin, dass ich denke, ich brauche doch mal irgendwann in meinem Leben Richtung Rente alle alten 80er Jahre 3 Fragezeichen LPs, die es gab, Folge 1 bis 30 auf Vinyl. Einfach, um sie dann zu haben und einmal durchzuhören am Stück.
Was ist denn heute mit dir los, Felix? Du bist ja völlig von der Rolle hier. Es ist ja herrlich. Das ist mal Geplänkel ganz anders.
Also, ja, genau.
So ein bisschen geschäftsmäßig, aber auch irgendwie, ich finde, man kann dich auch so erfassen als Person.
Mach weiter. Geschäftsmäßig, aber auch sehr getrieben, würde ich sagen. Naja, auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe da mal geschaut, weil ich habe ja auch immer auf Flohmärkten dann halt Vinyl gekauft. Ne, es gibt ja diese Neuauflagen auf LP. aus den letzten 15 Jahren oder so. Das interessiert mich alles nicht. Aber diese Originale, die konnte man eine Zeit lang sehr günstig kriegen. Hätte ich es mal mehr gemacht. Jetzt sind sie teurer. Aber ich habe da schon so 15 von 30 Folgen und will auf jeden Fall jetzt sagen, es gibt ja vielleicht andere Leute, die irgendwas doppelt haben. Ja, und ich wäre bereit, hier diese tolle Kassette zu tauschen. Deswegen bin ich mir nicht zu dumm, nach so vielen Folgen Podcast hier auch einfach mal meine eigenen Bedürfnisse nach vorne zu rücken, nicht immer nur die Hörenden, und einfach mal total stumpf vorzulesen, welche drei Fragezeichen-LPs in der Erstauflage mir noch fehlen. Nämlich Folge 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30. Man merkt schon hinten raus, wo die echt seltener geworden sind, fehlt mir noch eine ganze Menge. Ich will sagen, wenn jemand da zufälligerweise was doppelt hat, vielleicht finden wir irgendeinen Tauschmodus und können uns da irgendwie einigen. Übrigens habe ich Folge 17 doppelt. So.
Wahnsinn, das ist ja hier wie Vinted als Musical, was wir hier machen, also diese Secondhand-Geschichte. Ich hätte ja, so meine Vorstellung wäre natürlich gewesen, dass man sagt, oh, ich habe die jetzt doppelt gekauft und jetzt verlose ich die an unsere lieben HörerInnen, aber ja. Deshalb geschäftig. Aber es ist okay, denn ich habe ja hier immer auch die Chance genutzt, habe auf meine Veranstaltung hingewiesen. Ich habe sicherlich von dem Podcast neben raus mehr profitiert als du, und insofern sei es dir gegönnt, dass du da jetzt hier meistbietend deine Kassette hier zur Wahl stellst.
Natürlich hätte ich die jetzt hier verlost, wenn ich die für wenig Geld bekommen hätte, aber es ist so lächerlich, was ich dafür bezahlt habe. Ich weiß überhaupt nicht, warum ich das gemacht habe. Ich wollte wirklich die ganz schnell haben und habe sie gekriegt. So, und jetzt gibt es wieder keine im Internet. Aber ich kann es mir leider nicht leisten, die hier zu verlosen. Egal.
Faszinierend. Ach Felix, das Geplänkel ist wirklich schön und gut, dass wir es ja jetzt auch so sehr auf das Thema Hörspiele gebracht haben. Sonst geht es ja immer nur um uns und die QuerdenkerInnen oder was weiß ich, was wir hier sonst verhandeln. Ja, kann ich noch kurz sagen, bevor das wieder untergeht, ich habe einen neuen Go-To-Podcast gefunden und mir geht es so, dass ja immer mal Leute sagen, bei Ausnahme der Rose, oh, ich habe das jetzt entdeckt und ich höre die alten Folgen, und wenn man das so selber macht, dann kann man sich das gar nicht so vorstellen, aber jetzt habe ich das tatsächlich selber erlebt mit dem Podcast Auftrag Kartoffelfilm.
Ach so, ich dachte Zeitverbrechen.
Zeitverbrechen, da hatte ich auch mal so ein bisschen gesuchtet, wie du sagen würdest. Aber da bin ich jetzt runter. Also da finde ich, die sind jetzt sehr unsensibel auch mit ihrem Thema. Es ist immer so fast so schon so schenkelklopfend und sind sich so ihrem eigenen Kult bewusst. Und dadurch, dass es ja so ältere Leute sind, ist es nicht cool. Ich bin bei Auftrag Kartoffelfilm gelandet. Das ist André Egon Forever Lux und Tobias Krieg und Freitag Vogel. Das sind zwei Zeichner und die kannte ich auch schon. Und ich wusste auch, dass die einen Podcast haben. Und bin da aber jetzt erst wirklich hängen geblieben. Und die machen sowas Ähnliches wie wir, nur offensichtlich mit dem Thema deutsche Filme beziehungsweise deutschsprachige Filme. Und bei denen ist das Geplänkel auch sehr wichtig am Anfang. Also sie nehmen sich immer eine halbe Stunde auch vor. Und ich finde es sehr, sehr inspirierend. Also ich bin den Typen ganz nah. Ich finde, es hat auch Ähnlichkeiten zu unserem Podcast. So einer ist so der Kobold, der immer so ein bisschen Unruhe stiften will. Und der andere ist so der Bedächtige, dem es immer nicht gut geht. Also keine Ahnung, wer sich da jetzt wiederfinden von uns. Ich finde die wirklich sehr smart und sind noch mal 10 Jahre jünger als wir und hadern auch eben mit den Verhältnissen, mit dem Außen. Und ich finde es ein Podcast voller Haltung und voller Witz. Und irgendwie dadurch, dass man die Filme dann doch auch irgendwie kennt, auch sehr zugänglich.
Also zunächst mal mein Kommentar dazu, Stichwort 10 Jahre jünger. Ich find's toll, dass die Jugend von heute auch ganz früh schon dabei ist und auch mit 14 schon so Sachen macht. Das gefällt mir total gut. Und zum Podcast, wir haben da privat, das mag jetzt vielleicht keinen überraschen, wir haben privat da auch schon drüber gesprochen. Und ich weiß natürlich auch, ich kenne auch André Lux so ein bisschen. Und hab den auch immer mal gehört, den Podcast, hab ihn witzigerweise auch im Urlaub jetzt nochmal gehört und muss dir da zustimmen. Ich habe beispielsweise die Folge gehört über Hallo Spencer, den Film von Jan Böhmermann und einigen weiteren Leuten, die wir teilweise auch kennen. Und das fand ich tatsächlich, muss ich mal sagen, eine der besten Kulturkritiken, die ich in den letzten Jahren gehört habe, glaube ich. Weil es hatte was total Analytisches, was total Klares, was total Richtiges auch. Und ich habe den Film nicht mal gesehen. Ne? Und war unterhaltsam, ohne so eine stumpfe Schmähkritik zu sein. Also da dachte ich wirklich, wow, wenn ich mal für ein Kulturprodukt so eine im Ergebnis negative, aber fundierte Kritik bekommen hätte, ich weiß nicht, ob ich da sitzen würde und sagen würde, was für Arschlöcher, oder ob ich nicht denken würde, ja, haben sie recht. So, also es war wirklich, da war ich richtig baff. Nicht, weil ich es ihnen nicht zugetraut hätte, sondern so, weil ich sowas einfach lange nicht mehr gehört habe.
Ja, es wirkte auch so unbestechlich, dadurch, dass die ja auch ein bisschen in dieser Bubble sind, so rund um dieses Jan Böhmermann-Universum. Da ist natürlich so die Gefahr ja schnell, dass man denkt so, oh, wie möchte ich mich jetzt da positionieren? Oh, wen kenne ich? Also Elias Haug, der ja auch von Haug und Bauer ist, auch ein Zeichner, der hat ja mitgeschrieben an dem Skript. Mhm. Und den kennen die beiden auch und haben das trotzdem wirklich sich nicht davon irritieren lassen. Und ich hatte gedacht, so, oh, jetzt höre ich mir das mal an und guck mal, wie sie da rumeiern. Und das ist so straight. Und ich sage dir, wenn ich das gemacht hätte, wenn ich über diesen Film geredet, hätte es nicht annähernd so hinbekommen. Ich wäre sehr viel mehr verstrickt gewesen in alle Bekannten und Bezüge da und meine Rolle. Also super. Ja, also das kann ich gut empfehlen. Und eben dieses Gefühl, durch so einen Podcast so durchmetern zu können, wie ich gerne sage an dieser Stelle, weil da gibt's ganz viele Folgen und ich habe das halt nicht mitgekriegt. Die haben teilweise eben über Jahre dann zweiwöchentlich gesendet und da ist halt so viel noch drin für mich. Ja, Grüße.
Grüße. Wollen wir mal zum Feedback kommen?
Wir sind ein Podcast, der auch Feedback braucht. Wir brauchen Zuspruch und den bekommen wir über unsere Power-Mail-Adresse ausnahmederrose@gmx.de. Und da wurde zum Beispiel Folgendes für uns hinterlegt. Lieber Felix, lieber Linus, zuerst einmal schönen Dank für euren Podcast. Ich finde, dass ihr es wirklich gut schafft, lustige und ernste Themen zu verbinden, ohne dabei Scheiße zu reden. Und dann empfiehlt er uns noch die Comic-Hörspiele zu Asterix und Tim und Struppi. Viele Grüße, schreibt er Erik. Also mir hat daran sehr gut gefallen, also dass es so ein bisschen, ist ja gar nicht so eine richtige Begeisterung, die da durchkommt. Es ist so eine westfälische Art, glaube ich, nennt man das. So nicht gemeckert ist Lob genug. Also ihr macht irgendwas, ohne Scheiße zu reden. Also.
Ja, aber das ist, ich kann das total nachvollziehen. Das ist auch mein Anspruch an die Welt und der wird ja oft genug nicht erfüllt. Und deswegen, da bin ich immer schon happy im Leben, wenn die Leute einfach keine Scheiße reden.
Genau, das
mehr will ich nicht im Leben.
Ich finde auch gerade das Phänomen Podcast hat es nochmal so deutlich gemacht. Also es gibt ja dieses alte Sprichwort, hättest du geschwiegen, wärst du Philosoph gewesen. Und dadurch, dass ja viele Leute, die man irgendwie kennt, haben Podcast. Und wenn du jemandem, sorry, wenn ich das so direkt sage, wenn du jemandem anderthalb Stunden zuhörst, dann merkst du schon ein bisschen, was für ein Horizont da ist und ob das vielleicht auch mit dir resoniert oder auch nicht. Ne? Es können ja auch Leute schlau sein und sie gefallen einem nicht und umgekehrt. Aber dadurch, dass in Podcasts so viele Leute sich dann auch zum Horst machen, wie du sagen würdest, ist es schon ein schönes Kompliment von Erik. Vielen Dank. Und die Sache, dass er Asterix und Tim und Struppi, also so Comics, die eben auch Hörspielversionen haben, empfiehlt, finde ich tatsächlich, also das habe ich bei mir jetzt schon mal auf die Shortlist gepackt. Das sind gute Themen, kennt jeder, kenne ich jetzt die Hörspiele nicht, aber wäre sicherlich interessant für uns.
Ja, ist total interessant, weil ich kenne die auch nicht und es ist ein bisschen das Thema, das wir nachher haben werden mit diesem O-Ton-Hörspiel von James Bond, das, über das wir gleich reden werden, weil ich die gesehen hatte früher bei Asterix und ich meine ja, Asterix, die Europa-Asterix-Version sind ja auch richtige Hörspiele, meine ich, und nicht die Filmspur. Ich hatte aber ein O-Ton, das habe ich schon mal erwähnt im Podcast, ich hatte ein Asterix-O-Ton-Hörspiel auf Platte von einer anderen Firma und das war fast unhörbar. Und deswegen hatte ich da nie so einen Schritt drauf zugemacht, aber sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Wahrscheinlich viel besser, als man denkt. Ja, ansonsten, ich habe eine Review hier gesehen bei Apple. Die hatte ich dir im Vorfeld schon geschickt. Ich muss vorweg schicken, es ist vielleicht das beste Feedback, das wir je bekommen haben. Hochattraktiv. Also ich lese mal vor. Verlauste Low-Testo-Burschen, die ihre linksgrünen Allmachtsfantasien unter dem Deckmantel einer Kinderhörspielanalyse unter die Leute bringen. Vielleicht was für geschlechtsidentitätsunsichere Transgender mit kreisrundem Haarausfall und sonstige woke Randgruppen, aber nichts für Männer mit Muskeln. Es wird definitiv Zeit für einen Hörspiel-Podcast von Leuten, denen Mutti nicht mehr jeden Morgen die Kruste vom Brot abschneiden muss. Aber vielleicht ist das auch ein Widerspruch in sich. PS, Linus liebt Felix. Und jetzt kommt's. 3 von 5 Sternen. Was hat das mit dir gemacht?
Es ist absolut faszinierend. Also, weil man kennt ja diese, du hast eben das Wort auch gesagt, so Schmähkritiken, so dass jemand passt offensichtlich nicht die politische Haltung, die man dann rausliest und dann schreibt er halt so diesen Sermon, der da eh immer hingehört. Und ein bisschen ist es ja so, ne, Transgender, woke Randgruppen, aber es ist irgendwie ja noch so humorig gemacht, nichts für Männer mit Muskeln und PS, Linus liebt Felix. Also es ist ja auch schon ein bisschen so gütiger Spott. Also es sind durchaus so rechte Talking Points drin, aber es ist irgendwie auch originell gemeint und originell performt. Und dann eben 3 von 5 Sternen. Also ne, also ich kenne es von mir. Ne, ich gebe mir immer 0 Sterne oder 1 Stern bei meinen Google-Bewertungen, weil ich mich wieder geärgert habe oder weil ich irgendwas geil finde, 5. Aber so überhaupt 3, was meint dieser Mann? Diese Person.
Mich hat's auch mega fasziniert, weil ich erst dachte, was für ein geiler Verriss. Und dann dachte ich auch beim Lesen, nee, das ist komplett ironisch geschrieben. Und deswegen war ich so gespannt auf die Bewertung, weil ich hätte 0 Sterne verstanden, ich hätte 5 Sterne verstanden. Dann wäre es halt so ein Gag gewesen einfach. Aber 3 ist so, dass ich denke, wow, was? Also ich bin wirklich verwirrt. Passiert selten. Und habe mich richtig gefreut. Also hat richtig was mit mir gemacht. Fantasie angeregt und gefiel mir gut. Transgender mit kreisrundem Haarausfall. Ja, why not?
Verlauste Low-Testo-Burschen. Das ist ja auch kurz vor der so einer Selbstaneignung. Also wenn zum Beispiel die Linken oder die St. Pauli-Fans haben sich ja dieses Wort Zecken selber angezogen. Damit wurden die immer diskreditiert und jetzt tragen sie so stolz vor sich her. Und sowas könnten wir hier auch mitmachen. Verlauste Low-Testo-Burschen, da würde ich mir einen Button schon machen.
Ja.
Verlauste Low-Testo-Bursche.
Es ist so spezifisch geschrieben, dass ich sogar jemanden ganz konkret im Kopf hatte. Wir hatten am Vorfeld schon drüber gesprochen, aber da war, glaube ich, auch deine Meinung, dass der das nicht ist. Der hat so ähnlich immer so Schmähkritiken geschrieben. Früher, als wir noch bei Intro gearbeitet haben, im Forum waren so Leute, die haben so ähnlich geschrieben, aber auf einem niedrigeren Level, würde ich sagen. Ne?
Ach so,
und da hatte ich einen ganz konkret im Kopf, aber der kann es wohl nicht sein.
Ich dachte erst, du meinst Max Gold, aber der hat uns nicht so oft geschrieben. Aber ja, die Person, die du meinst, mit der habe ich mich schon aufs Übelste überworfen. Da, glaube ich, kommt nichts mehr in der Art.
Naja, vielen Dank für dieses Feedback.
Ach Felix, das macht so Spaß. Komm, ich habe noch einen kleinen, den gebe ich dir auch noch mal mit hier. Hello, ich höre euren Podcast seit 3 Wochen echt gerne und viel. Bin auch schon fast 50 und ein Hörspielkind. Ich wollte nur loswerden, dass ich bei einem eurer Jingles immer an die Melodie der Bärenmarke denken muss, habe quasi deswegen seit 3 Wochen einen Ohrwurm, Grüezi von der Bärenalm Benjamin.
Zum Kaffee. Nichts geht über Bärenmarke.
Ist es eine Doppelschöpfung? Wie kann das sein? Das ist ja nicht das erste Mal, Felix, du hast halt unsere Jingles gemacht, dass du mit diesem Vorwurf konfrontiert wirst. Kannst du jetzt bekennen?
Es gibt 4 Jingles. Ich fange ganz vorne an. Es gibt 4 Jingles, die laufen. Das hat kein Hörer jemals bemerkt. Früher habe ich die so verteilt, du auch. Ich weiß nicht, wie du das jetzt machst, wenn du deine Folgen schneidest. Bei mir laufen die seit 1,5 Jahren alle immer in der gleichen Reihenfolge durch. Kann man, glaube ich, nicht merken. Früher war das immer so ein bisschen überraschender. Auf jeden Fall, die kennt man in- und auswendig. Und ich habe wirklich 10 Minuten, das ist alles eine Tonart, glaube ich, und so gedudelt und fertig. Ich habe da Bärenmarke nicht im Kopf gehabt. Das Witzige ist, dass ich die ganze Zeit an nichts geht über Bärenmarke. Also selbst das ist in einem anderen Jingle ein bisschen drin. Also es ist eine Melodie, die auf einem Ton anfängt und auf dem gleichen Ton aufhört und erst hochgeht und dann runter und dann landet sie wieder da. Also es gibt mehrere Parallelen, vielleicht ist das die gleiche Tonart, ich weiß es nicht genau. Ist auf jeden Fall keine Absicht. Hat mich aber mal wieder gefreut. Es kommt zum 15. Mal, glaube ich, mit der Bärenmark. Finde ich total witzig. Also das ist wirklich, ich gucke jetzt auch nicht so fanatisch auf YouTube so Werbung, so alte, mache ich jetzt nicht so häufig. Finde ich sehr funny. Hat mich erinnert an die wahrscheinlich im Nachhinein doch beste Szene aus dem Fraktus-Film, wo die von Heinz Strunk gespielte Figur auf Ibiza sitzt, ein Musikproduzent, und total schlecht gelaunt ist und sich beschwert, dass das Telekom-Jingle eigentlich von ihm sei. Und er hätte geschrieben, und er spielt das so auf dem Klavier nach. Er hätte diesen einen Ton mehr gehabt und es sei sein Copyright und die hätten ihn jetzt abgezogen. So ähnlich geht's mir hier auch. Aber ich würde behaupten, den Prozess gewinne ich. Ausnahmsweise, da bin ich mir sicher.
Das ist so toll, aber Felix, mach doch nochmal neue Jingles. Also du siehst, wie die Leute danach dürsten, guckst dir vorher mal eben einen alten Werbeblock auf YouTube an. Puh, wo ist der Deinhard? Oder keine Ahnung, was genau. Dich als nächstes dann dazu...
Ich hatte schon eine Idee, und zwar, Melodie geht ungefähr so, Ausnahme der Rose, Ausnahme der Rose. Sowas in der Art kann ich mir vorstellen jetzt, ne? Ich glaube, die Melodie ist noch frei. Vielen Dank fürs Feedback. Wenn ihr uns schreiben wollt, ihr erreicht uns unter ausnahmederrose@gmx.de. Dort könnt ihr uns auch via PayPal Geld zukommen lassen, so wie es zuletzt beispielsweise Stefan sehr großzügig getan hat. Vielen Dank nochmal dafür. Und gebt uns bitte Sterne und Bewertungen und schreibt uns weiter so lustige Kommentare wie eben.
Trinken Sie noch einen Schluck von diesem enttäuschenden Cognac?
Was haben Sie gegen ihn?
Ich würde sagen, es ist ein 30 Jahre alter, mittelmäßig verschnittener Cognac. Mit etwas zu viel Bonbon.
Da haben wir ihn eben schon gehört. Sean Connery, beziehungsweise seine deutsche Synchronstimme, die auf Umwegen dann in diesem Europa-Hörspiel gelandet ist. Hörspiel-Fragezeichen. Darüber wird zu diskutieren sein. Fangen wir mal ganz vorne an. Warum diese Folge? Warum habe ich mich jetzt dafür entschieden? Denn es gibt noch weitere aus dieser Reihe. Ich habe mich dafür entschieden, weil ich mir die neulich auf dem Flohmarkt gekauft habe, auf Kassette. Ganz banal. Und weil Goldfinger halt auch einfach einer der besten Bonds ist, meines Erachtens.
Ja, aber wir haben ja jetzt schon im Vorgespräch gehört, dass du mit uns geteilt hast, dass deine Käufe von alten Kassetten nicht gerade einer gewissen Ratio unterliegen. Also deshalb habe ich kurz zusammengezuckt. Also, oh Gott, davon machst du hier unsere Sachen abhängig, unseren Podcast.
So banal ist es manchmal, ja.
Ja, aber ich habe mich tatsächlich gefreut, auch wie ich eben schon mit Asterix und so meinte. Also ich finde es eigentlich ganz schön, wenn wir eine starke Marke hier erstmal repräsentieren. Da können wir uns ein bisschen zurücklehnen und war dann aber auch, ich kannte das nicht und war dann doch auch sehr überrascht über dieses Machwerk, über das wir jetzt sprechen werden. Aber vielleicht wollen wir erst nochmal so klären, was sind denn unsere Bezüge? So James Bond, Felix, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, das ist ja eine Reihe, die wird ja bis heute fortgesetzt mit diesem spannenden Agenten und vielleicht gibt es ja auch die ein oder andere persönliche biografische Verstrickung. Felix, du hast ja auch viele Geheimnisse. Vielleicht willst du uns mal so ein bisschen abholen, wie du zu James Bond stehst und wie und wann du da die Filme gesehen hast.
James Bond ist eine ganz aufgeladene Kindheitserinnerung. These vorweg, ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen das Marvel seiner Zeit war. Also das war einfach, das waren Spielfilme, die liefen dann im Öffentlich-Rechtlichen. Man hatte ja zumindest in den 80ern lange Zeit nichts anderes. Und die liefen auch erst spät. Also damit meine ich nicht spät abends, sondern hier, ich habe gelesen, Goldfinger, unser Film, ist aus den 60ern und der lief das erste Mal im deutschen Fernsehen 1985. Das finde ich auch total erstaunlich, wie lang solche Filme dann gar nicht gezeigt wurden im Fernsehen. Und das waren ziemliche Highlights, weil es ja so eine Art, James Bond ist ja immer so der Inbegriff von so einer atemlosen Erzählung. Es gibt ganz wenig, so Besinnungsphasen, eigentlich gar keine. Und alles ist auf Explosion und Geballer und auch so eine technische, filmische Innovation, Stunts und sonst was angelegt. Also das war schon auch vom Budget her damals, jeder Film war wahrscheinlich vom Budget höher als alles andere, was zu der Zeit rauskam. Und das hat einen als Kind schon sehr fasziniert. Von dieser Erzählwelt mal abgesehen. Und mich auch.
Mir ging das natürlich genauso, dass das einen nicht kalt lässt. Und ich war eben, bin ja auch vom Alter her, ich bin ja nochmal deutlich jünger als du, und habe deshalb das alles, diese ganzen Klassiker nicht im Kino gesehen, und dann plötzlich kamen die auf im Fernsehen. Und für mich ist das immer noch so ein kleiner Sehnsuchtsort, den ich noch nie so ganz betreten habe, weil ich glaube nicht, dass ich alle kenne, beziehungsweise vielleicht geht's dir ähnlich, dann ich bringe die durcheinander. Also es gibt viele Filme, die, wo ich Szenen wüsste, aber nicht genau zu welchem Bond-Film die gehören. Auch jetzt, wenn ich dann mal wieder im Hotel bin und mal ein analoges Fernsehen habe, da lief jetzt gerade wieder Im Geheimdienst Ihrer Majestät, und habe ich auch gedacht, habe ich noch nie gesehen gefühlt. Und dann ist immer so der Wunsch da, ach, ich möchte einmal die alle so hintereinander gucken, ne, so ähnlich wie Auftrag Kartoffelfilm am Stück hören und das gucken. Aber dann geht es mir so, wenn ich dann mal, ich hatte tatsächlich das letztens mal gemacht, irgendwie Octopussy nochmal angeschaut und so. Und dann ist es so, wie wenn man sich so im Winter so vorstellt, so, ach, ich würde gern mal wieder ein schönes, heißes Bad nehmen. Und das ist so toll in der Vorstellung. Und wenn du dann drin bist, so nach 5 Minuten, so denkst du so, oh Gott, eigentlich will ich doch raus. Und so geht es mir mit diesen James-Bond-Filmen, dass sie so in meiner Vorstellung, würde ich das alles gerne nochmal machen. Aber wenn ich dann da drin bin, dann merke ich schon, dass sich die Erzählung gerade bei diesen Älteren doch sehr überholt hat, diese Art. Und es gibt ja auch einige Sachen, die man auch sonst wie nicht mehr so durchwinken kann. Und darüber werden wir sicher auch sprechen. Es ist ein bisschen ein ambivalentes Verhältnis. Eigentlich wünsche ich mich in diese Nostalgie zurück, aber ich habe mitgekriegt schon bei mir selber, dass die gar nicht so zieht, wenn ich sie dann aufrufe.
Ich bin da schon einen Schritt weiter. Ich habe diese Schallmauer durchbrochen vor ein paar Jahren. Das war aber tatsächlich erstaunlich psychisch, was das mit mir gemacht hat. Und zwar habe ich mir vor 6, 7 Jahren eine Blu-ray-Box gekauft, wo die ganzen Filme alle drin sind, chronologisch, bis dahin. Die gab es irgendwie so reduziert aus England, glaube ich. Aber da war immer die deutsche Tonspur auch dabei. Mhm. Und das hat irgendwie so 60 Euro gekostet. Und das war für mich so Wahnsinn, also die Vorstellung, ich kann jetzt alle James-Bond-Filme zu Hause gucken, wann ich will. Das war so eine ganz absurde Vorstellung. Und dann hat mein Umfeld auch zu mir gesagt, weißt du, wie in diesem Badesalz-Witz dann so, du bist 42 Jahre Elektroingenieur, du kannst auch 3 Bälsche essen. Ja, habe ich, ne, so nach dem Motto, es gibt nicht mehr dieses Kindliche, weil das Interessante war ja auch, du als Kind hast du einen James Bond im Fernsehen gesehen und dachtest, das ist ja wieder ein anderer. Also man hatte gar keine, weil es auch kein Internet gab, man hatte gar keine Vorstellung, wie viele gibt's denn von diesen Filmen. So, ich habe das immer nicht gewusst, dann lief immer ein anderer. Ich so, krass, das ist ja wieder ein anderer und es ist ja ein anderer Schauspieler. Und plötzlich hatte ich diese Filme und habe mir die dann angeschaut und das war total aufregend. Und gleichzeitig dann, wie du sagst, der Effekt, dass man denkt, oh ja, okay, ich kenne jetzt irgendwie doch jede Szene, kann mich doch an alles erinnern und irgendwie ist doch nicht so geil. Und jetzt gucke ich die gerade wieder, weil ein Familienmitglied da sehr nachlechzt und das unbedingt sehen will. Und da, darüber reden wir ja auch noch, da gibt es in jedem Film 2, 3 Stellen, da drücke ich die Pausentaste und erzähle was über toxische Männlichkeit und so weiter. Ne? Also da sind Szenen dabei, nachher freut euch schon mal drauf oder im Gegenteil, freut euch nicht drauf. Also da schlackert man mit den Ohren, wenn man die Filme nochmal sieht. Ne? Da sind angedeutete Vergewaltigungen dabei und so weiter. Wahnsinn. Wirklich unfassbar eigentlich. Und gleichzeitig ist das aber auch so eine schöne Welt. Ne? Jenseits dieser Figur, dieser toxischen, ist das eine wahnsinnig schöne, aufgeladene, fantasiereiche Welt. So.
Ah, aber Filze, wusste ich ja gar nicht, dass du da so eine Box hast und dich so lange mit James Bond beschäftigt hast. Du musst einfach mal mehr von dir preisgeben. Auch mir, deinem Freund, dem guten alten Lini.
Also du meinst, die Blu-rays jetzt preisgeben, oder?
Nee, ach, ich habe keinen Blu-ray-Empfänger oder wie man dazu sagt.
Wie viele Playstations habe ich dir denn geschenkt?
Wieso kann man da Blu-rays reintun?
Oh Mann, da ist ein Blu-ray-Laufwerk seit der PlayStation 3. Naja.
Faszinierend. Felix, aber wenn es nochmal um unseren Bezug geht zu dieser Marke, da habe ich etwas, was dich auch, denke ich, sehr triggert. Denn ich weiß ja, dass du immer das Neunauge, du möchtest ja immer so Filmkulissen besuchen. Also ne, der kleine Wassermann, der spielt ja an irgendeinem See und da willst du dann immer hin. Und dann merke ich schon, das ist keine Koketterie, das ist schon was eine Sehnsucht in dir auslöst. Und denk nur, ich war in den Kulissen von diesem Film. Natürlich nicht in Fort Knox zum Beispiel. Goldfinger ist ja der große, das große Finale. Da wird Fort Knox ausgeraubt, die amerikanische Goldreserve. Da war ich nicht, aber ich war in Andermatt. Es gibt diese legendäre Szene, so eine Autojagd, wo sie durch sehr verwinkelte Serpentinen fahren müssen. Und das ist eine Stelle, ne, in der Schweiz. Und da setzt er dann die Frau, die er aufgelesen hat, beziehungsweise deren Auto er zerstört hat, die setzt er da an einer Tankstelle ab. Und an dieser Tankstelle war ich in einem kleinen Bergdorf, also in Andermatt, das Hotel Aurora. Das musste zumachen während Corona und soll jetzt aber doch vielleicht wieder eröffnet werden, weil es auch so ein bisschen aufgeladen ist durch den Film immer noch.
Sehr gut, das freut mich.
Das habe ich dir damals auch nicht erzählt.
Nö, ich wäre auch wahrscheinlich sehr eifersüchtig gewesen.
Das Hotel Aurora gehörte dem Winstenmann aus Andermatt. Jemand aus Andermatt ist nach Amerika gegangen und wurde Model. Und der wurde dann der Winstenmann. Winston ist eine Zigarettenmarke. Und das war quasi so das Pendant natürlich zum Marlboro-Mann. Das waren ja so ähnlich auch wie der Duff-Biermann bei den Simpsons. Ne, so eine aufgeladene Figur, die dann die Marke repräsentierte. Sowas gibt's in der Form natürlich heute nicht mehr. Aber dann gab es auch den Winstenmann. Und der war cooler als der Marlboro-Mann. Der Marlboro-Mann, ne, das war ja so eine Art No Front, so ein obdachloser Cowboy, der da rumreist mit seinem Hut. Und der Winstenmann, das war so ein Lebemann, so ein bisschen so sexy und schöne Autos. Und das war eben jemand aus Andermatt und der hat dann da seine Frau kennengelernt und ist dann wieder zurück nach Andermatt und hat dann eben das Hotel Aurora geführt und gibt es noch ein Restaurant. Also der lebt natürlich nicht mehr. Und das Restaurant heißt Zum Ochsen und da habe ich Käsefondue gegessen. Und da hängen noch so Bilder von dem Winstenmann überall in Schwarz-Weiß dann gerahmt an der Wand.
Ich dachte von James Bond.
Nee, also das musste man wirklich wissen. Das hat mir mein Lover Quitty Seeds, der mich dahin gebracht hat, alles erklärt. Sonst hätte ich weder die Tankstelle erkannt, noch das mit dem Winstenmann irgendwie oder diese Fotos in dem Ochsen irgendwie zuordnen können. Aber eine schöne Reise, kann ich nur empfehlen.
Warum reden wir überhaupt drüber? Wir reden darüber, weil Europa, das Hörspiellabel aus Hamburg, in den 80er Jahren, Ende 80er, in der, man muss es sagen, eher nicht so geilen Zeit der deutschen Hörspiele, zumindest was den Kindermarkt anbelangt, da wurde es schon langsam schwierig, eine Reihe von O-Ton, ich nenne es mal selber O-Ton-Reihen, also Film-O-Töne, herausgebracht hat, unter anderem eben auch James Bond, wo mit einem Erzähler versucht wurde, die Audiospuren so ein bisschen erzählerisch zusammenzuhalten. Wie gut das gelungen ist, sehen wir später. Und da erschienen eben die ersten, es sind nicht alle, einen haben sie weggelassen, aber es sind mehr oder weniger die ersten 12, chronologisch die ersten 12 James-Bond-Filme, bis Octopussy, das ist der letzte Folge. Und die wurden 1988 rausgebracht. Deswegen reden wir darüber. Es ist eigentlich so ein bisschen so ein U-Boot, da bin ich auch ganz ehrlich, es ist ja so ein bisschen wie bei dir damals mit Stephen King und deinem Hörbuch, wo ich mich so aufgeregt habe. Es ist ja nicht so ein richtiges Hörspiel jetzt, ne? Aber es ist so toll, mal über James Bond zu reden. Und es ist auch toll, auch das möchte ich sagen, es ist natürlich auch ganz toll, diese Synchro-Stimmen auf dem Weg mal hier drin zu haben, weil man die sonst jetzt nicht unbedingt als Hörspielstimmen kannte und auch die Akustik so eine ganz eigene ist, finde ich. Also das habe ich hier schon sehr gerne gemocht.
Die Qualität von diesem Hörspiel, da werden wir sicher zu kommen, ist himmelschreiend furchtbar. Aber wenn man erst mal anfängt, dann zieht genau das, was Felix jetzt hier gesagt hat, dass man denkt so, oh Gott, ist das wertig. Das sind ja Stimmen, die ich so aus dem Kino kenne. Das sind halt wirklich so dann die KinosynchronsprecherInnen. Und du denkst natürlich, das ist jetzt ein super Produkt. Bis man dann eben kapiert, dass das einfach nur die Filmspur total beschissen zusammengeschnitten ist. Aber ich will nicht zu viel Foreshadowing betreiben.
Wer Goldfinger jetzt länger nicht mehr gesehen hat, vielleicht kann ich mal den unglaublich langen Text vorlesen, der in der Kassette drin ist. Außen ist nämlich kein Klappentext, aber ich finde eigentlich nach nochmaligem Lesen, vielleicht kann man es vortragen, weil dann erinnert man sich, glaube ich, an die Story auch wieder, denn ich denke mal, die meisten dürften den Film gesehen haben. Wenn nicht, habt ihr jetzt 2 Stunden Zeit, es zu machen. Ich lese mal vor. Das dritte James-Bond-Jahr brachte 1964 den 3. Bond-Film, der zeigte, dass selbst in sauren Kinozeiten 007 ein Kassenmagnet ist. Diesmal führte Guy Hamilton Regie, der sich den Bond-erfahrenen Ken Adams, Klammern Bauten, holte, besonders für den gigantischen, schimmernden Goldtresor in Fort Knox, in Klammern, Fort Knox ist falsch geschrieben, nämlich mit D wie die Automarke und nicht wie vor mit T, in dem Bond seinen denkwürdigen Kampf gegen Goldfingers hutwerfenden Fahrer Oddjob führt, der den Catcher Ganoven unnachahmlich spielt. Ich verstehe hier teilweise manche Wörter überhaupt nicht in dem Satz. Neben Sean Connery als 007 trägt natürlich auch Goldfinger-Darsteller Gerd Fröbe in gleichem Maße zur Faszination des Filmes bei. Listig, ränkevoll, bösartig ist er der Meisterverbrecher, der die Goldvorräte der USA radioaktiv verseuchen will, um seine eigenen Reserven zu Überpreisen abzusetzen. Der seine abtrünnige Freundin Jill Masterson mit Goldfarbe überzieht und so tötet. Der nicht nur seine Konkurrenten, sondern die gesamte Bevölkerung und die Armee um Fort Knox, wieder falsch geschrieben, mit Nervengas umbringen will und James Bond nur deshalb nicht mit einem Laserstrahl tötet, weil ihm etwas Gemeineres einfällt. Bond soll mit Oddjob im verseuchten Goldtresor umkommen. Doch da macht ihm seine treueste Anhängerin, Privatpilotin Pussy Galore, einen Strich durch die Rechnung. Bond hat seine dritte Blonde in diesem Film gefunden, Ausrufezeichen. Aber treu bleibt er nur seinem neuen Traumwagen, dem als Superwaffe ausgestatteten Aston Martin DB5, mit dem er Goldfinger von Miami nach Europa durch die Schweiz und zurück bis nach Kentucky gefolgt ist. Punkt Ende. Was macht das mit dir?
Wow, also klingt für mich wie eine Filmbesprechung aus Die Welt von Ulf Poschardt oder so. Also total kindlich und verschroben und irgendwie tendenziös.
Ja, ich weiß nicht, wo das herkommt. Das ist nicht extra für dieses Hörspiel geschrieben worden. Das glaube ich nicht. Das geht viel zu sehr vom filmischen Produkt aus. Ja, aber eben. Es handelt nochmal die wichtigsten Stellen ab. Ich glaube, da mit Gold überzogen, da klingelt schon eine Menge. Auch eine tolle Szene, reden wir gleich noch drüber. Genau, das ist in etwa die Geschichte dieses Filmes. Mehr habe ich dazu auch gar nicht zu sagen, weil das ist ja jetzt fast schon alles nacherzählt, was da passiert. Wie gefällt dir denn der Film erstmal, beziehungsweise die Folge, es ist ja mehr oder weniger das Gleiche, wie gefällt dir denn so das Abenteuer, sag ich mal, das Bond-Abenteuer?
Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich habe so eine Vorstellung von den Filmen, dass das so toll ist und auch eben von Goldfinger, und wenn man es dann guckt, ist es immer noch mal 1-2 Level drunter, und so war das auch hier. James Bond Filme leben ja auch vom Antagonisten, und gerade auch wenn der nicht gut ist, dann sind die Filme meistens auch sehr langweilig. Und hier ist es da, denke ich, einer der ikonischsten und auch zu Recht. Also Gerd Fröbe als Goldfinger ist wirklich fantastische Figur. Und auch seine Interaktion da mit dem etwas weniger dieben Charakter James Bond, also der doch noch mehr ein Abziehbild ist, immer seiner selbst. Aber irgendwie ist das ganz gut, diese Spannung zwischen diesen beiden Figuren, die trägt das. Es ist schön, ich habe mir den Film in Dortmund, wo ich war, auf DVD gekauft, weil ich ja keine Blu-ray-Abspielgeräte habe, bis auf die du mir scheinbar geschenkt hast.
Ja.
Von denen ich jetzt höre. Und ich habe den Film jetzt auch nochmal gesehen. Und genau, und es gibt das, was braucht man, was ist James Bond, ist ja wahnsinnig schematisch, nicht wahr, was da passiert von Q, wenn seine neuen Waffen vorgestellt werden und alles Mögliche. Und von James Bond lebt dann eben auch von den Schauplätzen. Die haben wir hier im Hörspiel ganz wenig repräsentiert, weil wir können sie nicht sehen. Im Film sind sie da, den Film definieren sie sehr. Ich habe es gerade gesagt, Andermatt, aber sie sind eben auch in Amerika und irgendwo, ich weiß nicht, wo sie da am Pool sitzen.
Miami.
Das ist eine tolle Weltreise, an der man da teil hat. Und es ist eigentlich schon ein guter Film, auch dieses, nicht wahr, der Schluss mit dem Nervengas und in Fort Knox, wenn die sich da mit den Maschinengewehren beschießen, also spektakulär. Wenn auch trotzdem alles immer noch ein bisschen umständlich.
Ja, genau.
Wie ist es für dich gewesen?
Ja, genau, ähnlich. Also es ist ein sehr denkwürdiger Film. Ich habe den jetzt noch ein paar Mal gesehen die letzten Jahre. Jetzt kann ich auch erstmal eine Pause machen, auch nachdem ich das Hörspiel gehört habe, weil dann hat man es wirklich drin. Aber Gerd Fröbe macht's. Es passiert gar nicht so wahnsinnig viel. Ich finde die Handlungsorte, sie sind ja, glaube ich, es gibt irgendwie so ein Intro, das habe ich jetzt vergessen, wo das ist, und dann Miami England, Schweiz, Kentucky. Das ist so die Reise. Die Handlungsorte sind gar nicht so wahnsinnig aufgeladen oder so ungewöhnlich. Es sind recht normale Orte eigentlich. Sie sind unglaublich lange auf diesem Gestüt von Goldfinger, dann zum Beispiel am Schluss recht banal. Das ist nicht wie bei Dr. No oder so. Aber das trägt trotzdem extrem gut und das liegt tatsächlich an Gerd Fröbe ganz stark. Also es ist wirklich vielleicht der beste Schauspieler, der in Bond-Filmen auftaucht, mehr oder weniger.
Ach, vielen Dank, Felix.
Ja, bist du mit ihm verwandt oder?
Ja, ich beziehe es auch ein bisschen auf mich, dein Lob.
Ach so, okay, alles klar. Reden wir doch mal über diese doch ungewöhnliche oder vielleicht auch nicht ungewöhnliche Form von O-Ton-Hörspielen. Ich habe es erwähnt, ich bin mit so Sachen auch aufgewachsen. Wir haben so Sachen ja auch schon hier häufiger erwähnt gehabt im Podcast. Ich erinnere mich zum Beispiel, habe ich auch neulich auf dem Flohmarkt gekauft, eine Sindbad-LP habe ich mir gekauft.
Was ist los mit dir, Felix?
Ja, aber echt. Und die habe ich mir auch schon angehört. Das ist auch nur die Tonspur mit der tollen Musik von Christian Bruhn, ne? Bekannt aus Captain Future, Tim Thaler und so. Ne? Mit diesem tollen Basslauf am Anfang. Auf jeden Fall habe ich mir auch angehört. Ist auch unverständlich. Aber das war halt damals so. Man hat Sachen im Fernsehen gesehen und wenn es das, man fand die so toll, dann wurden die nie wiederholt. Und es gab halt kein Netflix, wo man alles noch 6-mal anschauen kann in 2 Wochen. Und dann war man happy, wenn man sich dann irgendwie über die Tonspur daran erinnern konnte. Wenn man die Sachen halt nie gesehen hatte, wurde es schwierig. Auch solche Fälle hatte ich, wo ich nie verstanden habe, was die Leute da machen. Aber bei Tim Thaler beispielsweise, da hatte ich die LPs zu der berühmten Fernsehserie. Das war total toll, die zu hören, weil ich die Bilder noch im Kopf hatte. Also das kann schon funktionieren. Der Markt hat das dann eben verlangt, jetzt mal hart gesagt, dass sowas dann auch produziert wird. Es war eine Chance da, das zu verkaufen. Und wenn die hier 12 Folgen gemacht haben, dann wird das auch gelaufen sein, auch wenn Europa da keine Lust drauf hatte. Interessant ist nur, das finde ich am allerfaszinierendsten, hier vorne auf dem Cover drauf, dieser komische Sticker. Da ist so ein Filmstreifen, so ein altertümlicher, und da steht drauf, Original Film-Soundtrack in Hörspielbearbeitung. Wo ich dachte, also kein Wunder, dass ich das als Kind nicht gekauft hätte, weil das ist ja vom Wording her, ist das ja völlig weird. Und dann dachte ich, Moment mal, Film-Soundtrack als Bezeichnung für eine Tonspur, die jetzt nicht Musik meint oder sowas, ne? Film-Soundtrack meint man ja eigentlich dann immer so, keine Ahnung, Dirty Dancing, die Musik oder so, sondern wenn man da die Sprache und die Geräusche meint, da gibt's einen einzigen Menschen auf der Welt, der das schon mal so verwendet hat vor mir, und dann ist es mir eingefallen, es ist Heike Dine Körting gewesen. In dem Interview, das wir damals geführt haben, hören wir die Stelle nochmal, wo sie darüber redet, warum Europa damals O-Ton-Hörspiele gemacht hat oder wie sie es eben nennt, Film-Soundtracks.
Das ging mit Alf los und mit diesen ganzen Film-Soundtracks, die mit dem Erzähler zwischengeschnitten plötzlich ein Hörspiel waren. Die waren ja keine Hörspiele, das war ja immer nur ein Minus zum Film oder ein Minus zum Fernsehen. Sie nehmen den Soundtrack vom Fernsehen, ja, und das war auch zum Teil ja erfolgreich, weil bestimmte Kinder diese Filme nicht sehen durften oder im Fernsehen das nicht sehen durften, dann konnten sie es wenigstens auf Kassette hören. Aber die haben ja, und ich habe mich versucht dagegen zu wehren, habe ja auch gesagt, das will ich nicht, selbst als wir Knight Rider dann machen sollten, habe ich gesagt, ich mache Knight Rider nur, wenn es mir auch erlaubt ist, das Hörspiel von mir aus mit den gleichen Sprechern, aber genau als Hörspiel zu gestalten. Ich sollte da die Soundtracks nehmen und dann Erzähler zwischenschnippeln und dann ein bisschen so Übergänge schaffen. Und ich wusste genau, wenn wir das mal anfangen, und das ist aber dann eben nicht von uns angefangen worden, sondern von der Konkurrenz und auch mit großem Erfolg über kurze Weile, und damit war das Hörspiel plötzlich tot.
Wirklich ganz toll, dass wir hier Heike Dine Körting auch hören konnten. Wir hatten einmal, als wir noch beim Intro zusammengearbeitet haben, Felix und ich, da hatten wir einen Hausbesuch bei der Firma Europa. Da haben wir auch ein Gespräch mit ihr geführt und da ging es eben auch darum. Und du hast es wieder aufgetrieben und jetzt sieh an, jetzt passt es.
Und da ist auch der Ursprung wahrscheinlich dieser Bezeichnung Film-Soundtrack. Ich vermute, dass man das in Expertenkreisen damals so genannt hat. Und es ist natürlich wörtlich übersetzt auch genau das, was hier passiert. Film-Soundtrack heißt ja nichts anderes als Filmtonspur. Nur damals, ich behaupte, damals war auch schon Soundtrack eher eine Bezeichnung für die Musik, weil es einfach einem häufiger begegnet ist im Plattenladen. Und mich hätte das als Kind hier rausgehauen. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre die Musik. Selbst wenn da drunter steht in Hörspielbearbeitung. Also da sehe ich schon so einen marketingmäßigen, so einen komischen Punkt.
Ja, aber ich glaube, wenn du das, was du meinst, dann drauf bekommen hättest, die Tonspur, das klingt wirklich wahnsinnig unsexy und das ist etwas, was vielleicht für Leute, die halt nur KonsumentInnen sind, auch gar nichts sagt. Also ich finde es jetzt nicht, mich hätte es jetzt nicht so rausgehauen. Aber ich finde, es würde hier ein abgewandelter Spruch von dir einfach passen. Achtung, das hier ist Kino ohne Augen.
Ja, wie ich immer sage.
Du sagst ich hätte immer, das ist Kino für die Ohren und das hier ist Kino ohne Augen.
Nee, ich kann sagen, was ich gemacht hätte. Ich hätte hingeschrieben, das Hörspiel zum Film und dann mit Sternchen Originalspuren plus Sprecher. Und dann hätte ich es besser produziert. Das ist schon mal jetzt, vielleicht an dem frühen Punkt schon mal. Ich habe das angehört und es funktioniert an ganz vielen Stellen nicht. Wir werden noch Beispiele zeigen. Aber man hätte es geil machen können, bin ich mir ganz sicher. Du hättest eine viel hörspielartigere Variante davon machen können, mit viel mehr Erzählereinsatz, die viel mehr geholfen hätte, dann hättest du von diesen akustischen Szenen dann ein paar noch stärker eingekürzt und dann hättest du, glaube ich, da ein Hörspiel draus bauen können, ganz gutes so, ne?
Naja. Also ich finde auch, es wirkt so, als musste es ganz schnell gehen. Hast du denn jemals so ein O-Ton-Hörspiel auch gehabt, was du dann auch geliebt hast aus irgendwelchen Gründen? Du hast ja eben angedeutet, du hattest das ja auch mal.
Ja. Also Tim Thaler ist das auch so letztlich, dass, ich glaube, da ist sogar gar kein Erzähler dabei, muss ich nochmal reinhören, dass da auch Sachen passieren, wo du nur Geräusche hörst und dann Explosionen und sowas, die auch sich nicht erschlossen haben, ne? Oder wo sich dann minutenlang Auto fahren und immer so keuchen und so und du weißt gar nicht, was ist denn gerade. Ne? Aber ich habe es trotzdem gehört und trotzdem geliebt. Und ja, ja. Genau. Ja, und wir hatten ja auch mit Alf, dem hier angesprochenen Alf, so eine Folge haben wir ja schon besprochen, auch bei uns im Podcast. Hört es euch gerne an. Da war das ja auch schon weird. Da kann ich mich erinnern, dass die Stimme so wahnsinnig schlecht war von der Sprecherin. Ansonsten war der Einsatz eigentlich ganz gut. Also es wurde relativ viel versucht, die Szenen so zusammenzuhalten und dem Hörenden zu erklären sozusagen. Da war halt nur die Stimme nicht so gut gewählt. Hier ist es fast andersrum.
Ja, aber Alf ist ja auch eine Sitcom und ist da dementsprechend auch mehr so ein Kammerspiel. Die sind ja dann viel in einem Raum, in dem Haus von den Tenners und unterhalten sich und daraus ergeben sich so die Gags. Währenddessen, man kann es sich ja vorstellen, ich hatte es ja eben erwähnt, ne, bei James Bond wird durch die Welt gereist und es ist wahnsinnig cineastisch, es ist wahnsinnig visuell und da ist das Problem ja, dann ist ja klar, dass da musst du viel mehr erklären, wenn du es erzählst. Ich hatte Star Wars, habe ich ja, glaube ich, auch schon mal gesagt. Das durfte ich als Kind nicht sehen und hatte dann die Star Wars-Kassette von dem allerersten Film und kannte das dann auch auswendig, ohne überhaupt zu wissen, was man da so richtig sieht. Ich habe früher Wummbratten mit meiner T-16 abgeschossen. Es ist nicht unmöglich. Und ich habe überhaupt nichts, das konnte ich auswendig, das kann ich bis heute auswendig, hatte damals aber nicht verstanden, was Wummbratten und eine T-16 ist. Ich habe es einfach nur gehört. Es war schön.
Ja, genau, das finde ich rührend und hier, also das hat ja eben Heike Dien-Körting auch gesagt, viele Kinder durften das nicht gucken, das wird hier auch garantiert stimmen und ich habe noch was viel Rührenderes entdeckt auf YouTube, ach genau, das hatte ich noch nicht erwähnt, dieses Hörspiel hier gibt es nur auf YouTube zu hören, das gibt es nicht bei Streamingdiensten und zwar ist das auch nicht mit Cover da zu finden, wir haben hier die Version gehört, das ist aber die Kassette, daher heißt das File James Bond 007 Goldfinger, Klammer 1965, Hörspiel zum Film Nummer 3, da sind die alle gelistet, kann man leicht finden und da irgendwo sah ich einen sehr rührenden Kommentar, dass da jemand schrieb, oh, was für Erinnerungen, ich komme aus der DDR und da hatte natürlich kein VHS-Rekorder, wenn wir der illegal Westfernsehen geguckt haben, habe ich mir damals immer bei guten Filmen das irgendwie auf Tonband oder auf Kassette, ich weiß nicht genau, die Tonspur gezogen und habe mir das dann immer angehört, ne? Also die Welt gibt es ja auch noch, dass das Erwachsene gemacht haben tatsächlich. Deswegen ganz schön eigentlich.
Ja, man kann sich das heute ja gar nicht mehr vorstellen, weil es so einen Überfluss an Medien gibt. Alleine dadurch, durch wie wir jetzt Hörspiele auch konsumieren, durch diese Streamingdienste, alles ist so verfügbar. Und man muss sich das eben vorstellen, in den 80er Jahren gab es eben nur irgendwelche Produkte. Und dann hattest du der Film, das Produkt war dann irgendwie verflogen und du konntest ihm nur nachstellen, indem er mal im Fernsehen kam oder vielleicht auch in so einer Schrumpfversion dann auf Kassette. Also ich sehe auch durchaus, dass es so einen Bedarf dann gab, also weil halt eben nicht alles so zugeballert ist in dieser Zeit noch.
Dass hier alles mit sehr heißer Nadel gestrickt worden sein muss, sieht man daran, dass von diesen 12 Kassetten die ersten 6 mit so einem, auch diese Folge hier, mit so einem Generic James Bond Cover auskommen. Also man hat so das, ist ja kein Fadenkreuz, ist so eine Art Fernrohreffekt oder so eine Röhre. Und dann steht so eine Silhouette. Ne? Man sieht jetzt nicht, welcher Darsteller das ist. Die haben ja gewechselt auch. Und dann steht da James Bond 007 und der Filmtitel. Und die Folgen 7 bis 12 hatten dann endlich das Original-Filmplakat vorne drauf. Mit dem Darsteller, aber keine Ahnung, Roger Moore, mit dem Originalschriftzug und so weiter und irgendwelchen Szenen im Hintergrund. Also die sehen sofort viel, viel geiler aus. Haben sich garantiert auch besser verkauft als das hier. Und da merkt man auch so, irgendwie war da wahrscheinlich so eine rechte Arbeit die ganze Zeit im Hintergrund im Gange. So, was können wir noch machen und was haben wir überhaupt für Rechte? Alles sehr interessant eigentlich. Ansonsten an der Hörspielform, was fällt da auf? Im Prinzip nicht ganz so viel. Es ist natürlich radikal gekürzt. Der Film geht, keine Ahnung, 2 Stunden nehme ich mal an oder knapp 2 Stunden. Der ist hier auf eine gute Stunde runtergekürzt.
Genau, wenn man das auf 1 Stunde runterkürzt, ist ja klar, du hast ein paar Sachen, die du nicht erzählen kannst und willst, die fallen weg, aber die anderen, die siehst du ja nicht. Ne? Es ist ja eben nicht, die Filmtonspur ist ja nicht für nur Hörende gedacht, sondern dass du das alles siehst, diese ganzen Schauwerte. Deshalb brauchst du, Felix, du bist ja selber Autor, einen Erzähler. Und der Erzähler ist sehr wichtig bei diesen Originalton-Hörspielen. Und wie findest du, ist das gelöst? Wir haben ja schon gesagt, er redet relativ wenig mit uns.
Er ist am Anfang da, dann ist er schnell weg, auch an Stellen, wo er da sein müsste. Und dann ist er irgendwann wieder da. Man hat das Gefühl, er ist rauchen gegangen und das läuft so durch, es wird schon überspielt und zwischendrin ruft er mal was rein. So kommt einem das ein bisschen vor. Es ist zu wenig, es ist schlampig, es ist auch falsch meines Erachtens. Es gibt zum Beispiel die Stelle am Schluss, da ist James Bond dann gefangen bei Goldfinger auf diesem Gestüt und dann weiß er von dem Unternehmen Grand Slam, das ist eben dieses, was er dann da machen will mit Fort Knox und dann plötzlich hörst du Flugzeuge und die fliegen los und dann passiert erstmal nichts und dann sagt der Erzähler...
Die Flugzeuge versprühen ihr Gas und wie gefällt stürzen ganze Kompanien zu Boden. Jeder, über dessen Kopf die Flugzeuge hinwegdonnern.
Und das ist im Film einfach der nächste Tag, der Tag, der große Tag, an dem das Verbrechen begangen wird. Und nicht nur, dass der Erzähler nicht am Anfang schon da ist und man erstmal nur Flugzeuge hört, sondern er sagt dann nicht mal einen Tag später oder so. Also nicht mal da wird sich Mühe gegeben. Er beschreibt, was ist, aber er sagt nicht, das ist jetzt übrigens der nächste Tag.
Wenn man einen Erzähler einstellen muss, das ist nicht so schön. Ich sage ja immer, show, don't tell. Und es ist natürlich eine Prothese, wenn du die ganze Zeit jemand hast, der dir erklärt, was du siehst. Also quasi wie so eben eine Audiospur, eine kommentierte Audiospur, sowas gibt's ja auch. Aber du musst natürlich trotzdem das irgendwie im Griff haben. Also der Film verlässt sich auf die Bilder und beim Hörspiel verlässt man sich darauf, dass sich irgendjemand den Film nochmal anhören möchte. Aber man möchte es nicht vernünftig umsetzen. Ich würde dich gerne bitten, Felix, hier mal was einzuspielen, denn wir können ja so viel erzählen, ne? Show, don't tell. Ich möchte es lieber zeigen. Und zwar gibt es eine Szene, die ist relativ am Anfang. Und da erfahren wir nur, dass, also das ist noch so in dieser Exposition, bevor es richtig mit der Story reingeht, ist ja bei James Bond immer so, dass erst nochmal mitunter irgendwo was in die Luft fliegt, ne, so ein szenischer Einstieg, das hat dann gar nicht so viel mit der Handlung zu tun, das ist auch hier der Fall, er sprengt irgendwas und dann erfahren wir nur, dass er scheinbar zu einer Frau geht.
Was wollte ich denn gerade? Ach ja... Widerlich. Einfach widerlich.
Und ich schwöre, also da ist jetzt nichts von uns unterschlagen. Ihr habt jetzt diese Szene gehört und hattet die Information, James Bond geht jetzt zu einer Frau. Und hat irgendjemand verstehen können, was hier passiert ist? In Wahrheit ist es tatsächlich so, dass er mit dieser Frau knutscht und dann in ihren Augen, auch ein geiler Effekt, in ihren Augen spiegelt es sich, dass von hinten jemand kommt, der James Bond niederschlagen will. Er wirbelt herum, die Frau kriegt einen Schlag auf den Kopf, dann schmeißt er den Typen in die Badewanne und setzt die Badewanne unter Strom, indem er dann Föhn bzw. eine Lampe reinwirft und der Typ verstirbt. Und deshalb geht er raus aus dieser Szene mit den Worten widerlich, einfach widerlich. Und ich meine, das ist vollkommen sinnbefreit. Weißt du, wenn du mehr Sprecher einsetzt, dann verlierst du ja auch wieder Zeit. Die konnten ja das nicht so lang machen, das war ja ein Hörspiel, das war ja limitiert durch das Medium Kassette. Aber solche Sachen kannst du einfach rausschmeißen und dann hast du einfach wieder auch mehr Zeit für den Erzähler. Dann schmeißt du vielleicht auch eben die Autojagd in Andermatt raus und hast nur, wo er da gefangen ist und sich mit Goldfinger auseinandersetzt. Aber zu sagen, ach, wir machen das alles mal, auch diese langen Audio-Momente und dann haben wir halt nicht so viel Platz für den Erzähler, da wird schon klappen. Also hier merkt man so, wofür brauche ich diese Szene? Ich verstehe sie nicht.
Ja, gerade wo ja James-Bond-Filme total formelhaft funktionieren. Also so diese Expositionsszene, die schon total aufgeladen ist, die gibt's ja heute noch in neuen James-Bond-Filmen. Die gibt's ja immer noch sozusagen der Fall, das Ende des alten Falls ist es ja meistens dann vor dem eigentlichen Fall. So, das kann natürlich ganz das weglassen. Das ist gerade wenn es nur noch so ein Geballer ist mit ganz viel Action. Ja, sehe ich genauso. Ja, es ist so, an manchen Stellen ist es dann relativ, ist der Schnitt auch relativ gravierend, also da wird relativ viel rausgenommen, das finde ich auch gut. Und da gibt's dann wieder so Stellen, wo sozusagen im Film eine Szene weitergegangen wäre, da gibt's dann so eine Ellipse plötzlich und da ist dann die Not, dass dann sozusagen der Anschluss nicht klappt und da hat dann das Hörspiel, das habe ich auch eine Weile gebraucht, bis ich es verstanden habe, da hat dann Europa eigene Musiken drunter gelegt. Also zum Verständnis, wir haben hier die Original-Titelmusik und wir haben auch diese Score-Musik aus deren Filmspuren sind noch mit drauf, da wo die Stellen halt sind. Und dann gibt es aber zusätzlich aus diesem Europa-Arsenal von alten, bekannten Musiken aus Hörspielen, also vieles auch aus der Edgar-Wallace-Reihe, meine ich, sind dann so Zwischenmusiken, die so ungefähr dazu passen, dann selber noch eingefügt worden. Also so ein bisschen so ein Flickenteppich alles.
Vollkommen unnötig natürlich, aber es ist schön, dass es diese Originalmusik auch tatsächlich geben durfte. Also das macht natürlich dieses Filmerlebnis für mich zumindest so ein bisschen real. Beim Hören, aber ne, da haben sie halt die Rechte dran gehabt. Schön, dass sie das benutzt haben. Es gibt noch eine Szene, wenn ich das kurz sagen darf, dann Gerd Fröbe wird eingeführt, als dass er mit irgendwem falsch spielt. Also James Bond soll ihn irgendwie auf den Zahn fühlen und man hört dann, dass er mit jemandem spielt. Und es wird gar nicht gesagt, was es für ein Spiel ist. Im Film sieht man es natürlich, die Karten spielen. Das ist auch was, was nicht Erwähnung findet. Mhm. Und er bekommt dann von Jill Masterson, das ist die dann auch mit Gold überzogen wird später und damit umkommt, die gibt Gerd Fröbe so Tipps, die sieht dann irgendwie mit dem Fernglas die Karten von dem anderen. Und das ist auch was Lustiges, das was man natürlich im Hörspiel nicht sehen kann. Sie gibt ihm so Tipps auf einen Knopf im Ohr. Und das war in den 60er Jahren, der Knopf im Ohr ist riesig. Also wenn ich der Typ wäre, der bei Goldfinger immer verliert, gegen den beim Kartenspielen, der greift sich immer ans Ohr und hat da so ein Funkgerät drin, wäre ich aber auch misstrauisch geworden.
Vielleicht ist das als Hörgerät durchgegangen. Gerd Fröbe war ja auch schon da gehobenen Alters.
Ja, das stimmt. Der irgendwie 1913 oder 1923 ja. Geboren.
Aber ich glaube, es kommt nicht sogar noch ein Kabel raus oder so. Es ist recht auffällig tatsächlich.
Naja, aber das stört uns natürlich im Film nicht. Wir kapieren ja noch nicht mal, was die da spielen, geschweige denn, wie der Betrug funktioniert. Also es sind wirklich viele Sachen, die einfach leer bleiben. Ganz wichtige Figur ist ja auch der stumme Diener und Bodyguard von Gerd Fröbe. Du hast ja den Namen auch schon vorgelesen. Der heißt ja Oddjob. Ist auch ein komisches Wort. Es wird nicht übersetzt im Deutschen. Also der heißt auch in unserer Version Oddjob. Und man versteht es gar nicht so richtig. Was ist das eigentlich für ein Wort? Und dieser Diener ist stumm. Mhm. Und ist ja, wer ihn kennt, ne, so ein Asiate mit eben einer Melone, die er dann werfen kann. Und da ist dann, die ist dann halt so eine tödliche Waffe. Aber dadurch, dass die Figur stumm ist, ist es wirklich auch Respekt, dass man nicht versucht, da dann mal zu sagen, das ist, diese Person ist so und so und hat einen Hut auf und ist der Leibwächter. Nö, die taucht irgendwann, wirft jemand eine Melone, hört man.
Ja, die Szene von Oddjob, die berühmteste vielleicht, fehlt dann ja entsprechend auch, denn sie hätte so geklungen. Nämlich, wo er dann die auf dem Golfplatz die Figur enthauptet mit seiner Melone. Ne? Die haben sie einfach rausgeschnitten, weil was willst du machen? Das ist ja klar. Aber eine Szene, du hast sie eben schon am Rande angesprochen, die hat mich als Kind schon wahnsinnig fasziniert, denn die ist im Film schon irgendwie in ihrer Detailfreude überflüssig. Hören wir mal eben.
Mit Gold? Der ganze Körper?
Ja, die Haut konnte nicht mehr atmen. Man hat von solchen Unfällen schon bei Tänzerinnen gehört. Der Goldüberzug ist nicht gefährlich, wenn man eine bestimmte Stelle am Rücken freilässt. Dann kann die Haut noch atmen.
Offenbar hat das jemand versäumt.
Und ich weiß wer.
Diese Stelle, wo James Bond so wahnsinnig gut Bescheid weiß, was passiert mit dem menschlichen Körper, wenn er komplett mit Gold überzogen wird, das ist eine bestimmte Stelle, die er wahrscheinlich nicht erwähnen darf, aus juristischen Gründen, am Rücken gibt, die man freilassen muss. Das hat mich immer schon fasziniert, seit Jahrzehnten, weil wie viele Leute sind denn zum Test mit Gold überzogen worden davor? Also wie viele Untersuchungen zu dem Thema gab es denn? Das finde ich so eine ganz, im Originalfilm schon so ein ganz überflüssiges Detail, was wieder die ganze Szene so ein bisschen kaputt macht, muss ich sagen.
Ja, ich habe mir die tatsächlich dann auch nochmal im Film angeschaut, weil ich dachte dann so, ach so, die haben doch das neu eingesprochen. Weil das ist ja sehr gut für das Hörspiel, dass der mit jemandem telefoniert und sagt, was wir da jetzt sehen. Und dann auch noch so eine Erklärung gibt, warum die verstorben ist, dann ganz in Gold eingekleistert. Aber das ist tatsächlich einfach aus dem Film und da hat das Hörspiel Glück, dass hier mal was tatsächlich beschrieben wird.
Ja. Ah, klasse.
Ich habe die Autobiografien von Ozzy Osbourne und von Geezer Butler gelesen, die es beide bei Black Sabbath waren. Und da gibt es ja auch so eine Szene. Ich weiß nicht, ob du das mal mitbekommen hast. Da ist dieser, ich habe leider den Namen nicht parat, der Schlagzeuger, der wurde immer so Opfer von so Streichen. Und die waren ja total drauf und drüber, Black Sabbath. Und dann haben die den einen auch mal mit Lackfarbe angemalt, als er besoffen da lag. Und dann musste auch der Notarzt kommen, weil die das natürlich nicht auf dem Schirm hatten, den Film, dass das gefährlich sein könnte. Die dachten, es ist ein Heidenspaß.
Ja, da hat sich Ozzy Osbourne auf Koks versucht dran zu erinnern, was die bestimmte Stelle am Rücken ist, die man freilassen muss. Ah, herrlich. Ja, Jill Masterson, da sind wir auch beim Thema. Ich habe jetzt nicht mit, mein Counter lief jetzt hier leider nicht mit, habe ich vergessen, mit wie viel Frauen er schläft in diesem Film. Es sind aber relativ viele. Es gibt auch Filme, wo er mit weniger Frauen schläft. Hier sind es schon einige, würde ich sagen. Aber das ist so ein bisschen der Elefant im Raum, James Bond und die Frauen. Da müssten wir vielleicht auch mal drüber sprechen, weil das ist, ich habe es schon angedeutet, das ist wirklich extrem schwierig aus heutiger Sicht und es wird auch damals schon so gewesen sein. Das glaube ich einfach nicht, dass das der 1:1 Zeitgeist war. Das kann Zeitgeist gewesen sein im Sinne von, das haben sich die Männer damals so erhofft in ihren versautesten Fantasien. Aber ich glaube nicht, dass der Umgang mit Frauen damals so war. Ich hoffe es zumindest nicht.
Felix, willst du jetzt hier wieder deinen Vogue-Mantel über unseren Film geben? Um Himmels Willen. Nee, aber ich habe ja vorhin gesagt schon, Show, Don't Tell, hier können wir mal bitte was einspielen.
Felix, sag den guten Tag. Tag, Dink. Dink, sag Felix auf Wiedersehen. Männergespräch.
Hier kriegt man schon mal so einen Eindruck, wie eben mit Frauen umgegangen wird. Und ihr habt es nur gehört, ein Klatschen. Da haut er der Frau, die er weggeschickt hat, einfach auf den Arsch vor dem anderen Mann. Das ist so ungefähr das, was du ja jetzt auch meinst. Das ist so, sonst wird ja nicht die ganze Zeit, werden die Frauen irgendwie bedrängt, aber es ist doch ein sehr machistischer Konsens, der irgendwie bedient wird, so ganz selbstverständlich. Aber ich würde schon denken, dass das damals nicht unüblich war. Weil in der Zeit, wo Frauen noch nicht ohne Einwilligung ihres Mannes einen Job annehmen durften und so, also dass schon einfach die Geschlechterrollen noch ganz anders aussahen. Und dass er das natürlich jetzt so auf den Punkt bringt und dann so meinetwegen auch so positiv überformt, indem er ihm zeigt, ach, das ist ja auch so ein geiler, omnipotenter Übermann, ne, dem steht das ja auch zu.
Ja, meine These so beim jetzt nochmal hören und auch gucken dieser Filme war ja so ein bisschen, ob vielleicht James Bond total schlecht im Bett ist. Also es ist ja so die Behauptung, oh, hier ist so ein Womanizer und so. Und dann die Frauen sind ja immer dann sofort weg. Also er hat ja dann auch längere Affären gibt's ja gar nicht. Man hat immer das Gefühl, die Frauen sind dann aus seinem Leben verschwunden. Entweder sie sterben oder sie begeben sich auf die Flucht oder so. Ich weiß nicht, ob das so eine tolle Erfahrung ist. Die einzige, die immer dann stellvertretend offenbar gemeint für die weibliche Zuschauerin so an ihn heranträgt, dieses Darben, ist ja Moneypenny. Die einzige, die nie mit ihm ins Bett darf. Und aber wahrscheinlich stimmt das gar nicht. Wahrscheinlich ist der total schlecht im Bett.
Ah, das ist ja interessant. Also da kann ich vielleicht nochmal was vorgreifen, was ich später noch sagen wollte. Und zwar trägt er ja auf diesem Gestüt in Kentucky, da sieht man ihn viel rumlaufen, da trägt er so einen grauen Dreireiher, also einen Anzug mit Weste. Sehr schön, sehr schöner, weicher, fließender Stoff. Und da habe ich das Gefühl, dass Sean Connery spielt James Bond als sogenannten Linksträger. Da kann man nämlich, wenn man anhält, immer mal wieder einen Glimpse bekommen von dem Glied von dem Schauspieler. Also ich nehme mal an, also Sean Connery hat sein echtes Glied einfach mitgenommen das hat mich natürlich sehr fasziniert. Und du kannst dir vorstellen, ich habe das auf DVD geguckt. Es ist sehr schwer, bei DVDs zu spulen und dann so ein Frame und so. Da habe ich das, einmal ist das auch abgestürzt, muss ich das alles neu machen, weil ich die ganze Zeit versucht habe, das Glied von James Bond nachzuweisen in diesem wunderschönen Anzug. Und ich will jetzt nicht zu viel sagen, dass es geht ja auch darum, wie zärtlich ist man im Bett oder wie leidenschaftlich. Es geht ja nicht nur um die anatomische Beschaffenheit, aber es sieht jetzt nicht sehr groß aus.
Gut. Und jetzt sagen wir nochmal, dass dieses Ganze mit der Blu-ray in dieser super geilen High-Def-Qualität, dass das keinen Sinn macht. Naja. Ich kann dir ja mal einen Screenshot schicken davon in hoher Auflösung. James Bond ist auch seine eigene Folklore letztlich. Ne? Jeder Film funktioniert gleich. Das ist ja das Erfolgsgeheimnis. Natürlich soll sich alles ändern und soll immer noch krasser und noch geiler werden. Gleichzeitig muss es das Gleiche bleiben. Und das ist in Bezug auf die Frauen irgendwann gebrochen worden, so vor 20, 25 Jahren, weil es gar nicht mehr anders ging. Also bestimmt nicht, weil irgendwer gesagt hat, so, ich würde das gerne mal anders erzählen. Nein, es war absolut nicht mehr tragbar in einer moderneren Gesellschaft, dieses Frauenbild aufrechtzuerhalten, dass dann nur die Männer das Sagen haben. Es gibt ja ganz viele Ebenen, dass Frauen dann irgendwann angefangen haben, ne? James Bond ist bei denen abgeblitzt, dann hat er eine Chefin bekommen und so weiter, ne? Hat sich etwas gewandelt, aber über die Zeit, über die wir jetzt sprechen, ich habe ja, wie gesagt, da auch noch mehrere Filme gesehen, das sind teilweise schreckliche Sachen. Da werden Frauen, also die Kamera ist ja auch so diskret, wendet sich dann so ab, es kommt dann ein Schnitt, wenn es dann zum Akt kommt und so. Mhm. Da wird vieles auch so angedeutet und es gibt James-Bond-Filme, da ist das auch, also da sagt die Frau auch explizit, ich will nicht und so. Ne? Es gibt so eine Art Gerangel. Also sprich Vergewaltigung letztlich wird da angedeutet, ne? Und ich habe zum Beispiel
haben wir hier ja auch, ja.
Also und ich habe zum Beispiel neulich Der Mann mit dem goldenen Colt gesehen. Ist auch kein sehr guter James Bond, immerhin mit einem guten Gegner, ne? Mit Christopher Lee. Man kennt ihn als Saruman oder Dracula. Und der hat eine Partnerin. Ich weiß gar nicht, in was für ein Verhältnis die stehen. Die auch sehr gut aussieht und James Bond ist der irgendwie auf den Fersen. Und dann kriegt James Bond aber auch eine jüngere Assistentin oder so eine andere Agentin, die aber halt irgendwie neu ist. Also er ist schon so eine Art Schutzbefohlener, er ist auch hierarchisch über ihr. Die macht er natürlich in der ersten Szene schon an. Dann sagt sie ihm so, nein, ich will nicht. Irgendwann lässt sie sich dann rumkriegen, sie sind auf dem Hotelzimmer. Dann klopft aber die andere und er schiebt dann diese Assistentin in den Schrank rein, über Stunden offenbar, kommt auch so ein Schnitt. Dann schläft er in akustischer Hörweite von der anderen Frau, schläft er dann mit dieser anderen von Christopher Lee. Dann geht die weg, dann macht er den Schrank auf. Seine Assistentin ist mittlerweile eingeschlafen, wacht dann auf, ist total wütend so. Und zur Beruhigung schläft er mit ihr dann auch noch. Und da muss man wirklich sagen, so, also sorry, was für eine Welt soll das repräsentieren? Und vor allem, also will ich die erleben? So. Also es ist richtig hart, richtig hart.
Wow, das sagt mir jetzt tatsächlich nichts, diese Szene. Aber da verdichtet es sich ja tatsächlich sehr. Ich hatte mich gewundert, weil du ja auch den Mann mit dem goldenen Colt erwähnt hattest in unserem Vorgesprächen. Und es ist so ein bisschen irritierend, dass ja Gerd Fröbe als Goldfinger hat ja auch einen goldenen Colt.
Ja.
Also das hat aber nichts miteinander zu tun, oder? Da hat man wahrscheinlich dann gedacht, ah, das war ja toll bei Gerd Fröbe, dann machen wir nochmal einen Spin-off. Ja, naja. Aber ansonsten würde ich natürlich auch nochmal auf Sean Connery dann eingehen. Der ist ja 2020 gestorben und da kam ja so ein Clip aus den 80ern nochmal auf. Ich weiß nicht, ob du das so mitbekommen hast, der ihm so auf die Füße gefallen ist. Das war ein Playboy-Interview und es war offensichtlich gefilmt, wo er eben auch gefragt wird, ja, die Frauen wurden ja doch immer auch sehr grob behandelt in den James-Bond-Abenteuern, wie er denn dazu stünde. Und da hat er ja dann so relativ hahaha, schenkelklopfend gesagt, ja, manchmal müsse man eben grob zu Frauen sein. Und das ist was, was ihm dann zumindest so in seiner Legacy, in meiner Bubble, dann doch sehr auf die Füße gefallen ist. Also dieses Video war dann sehr around. Also angeblich sei das auch irgendwie verkürzt. Und heutzutage geht es ja auch tatsächlich sehr schnell darum, Leuten über ein Zitat irgendwas nachzuweisen. Und dann wird gar nicht mehr drumherum geguckt. Aber man hat jetzt auch nicht das Gefühl, dass es so weit tatsächlich von Sean Connery und seiner Figur da entfernt ist, was er da gesagt hat.
Ja.
Ja, und im Endeffekt ist er ja dann auch, so, also wenn es diese ganze Delir von Leuten wie Kollega oder so madige Gestalten, also mit ihrer Boss-Transformation, das ist Alpha, so alles, was man jetzt so unangenehm findet, ne, Andrew Tate, diese ganzen Typen, die sind ja inspiriert von so einer Figur. Also das ist ja irgendwas, was wo der Kanon nicht neu ansetzt, sondern das geht auf solche Männerrollen zurück. Also was uns heute an Männern fertig macht, was jetzt plötzlich auch wieder Konjunktur hat, das sieht man dann tatsächlich hier noch in so einer ganz ursprünglichen Form, fast noch schon ein bisschen naiv, dass man es einfach mal so zeigt und bringt. Ja, das hat mir auch nicht gefallen, beziehungsweise das ist mir auch sehr aufgefallen, als ich zuletzt, als ich das als Kind gesehen habe, ne, man ist ja auch dann Kind seiner Zeit, ist mir das nicht so gewahr gewesen und jetzt habe ich mich teilweise richtig geekelt vor Sean Connery als Bond.
Wir haben hier eine Ausnahme von der Regel und wahrscheinlich ist das deswegen auch so eine Kultfigur geworden, nämlich die Pussy Galore. Also ist auch ein guter Name schon mal. Das ist diese Pilotin, die lässt sich auch erst überhaupt nicht viel sagen, auch nicht von, zunächst zumindest, auch nicht von Goldfinger. Sie ist da irgendwie bei ihm angestellt, aber sie macht so ihr eigenes Ding. Sie ist Pilotin, sie sorgt dafür, dass das Nervengift dann ausgeströmt wird, dann, wenn es soweit ist. Und ist recht abweisend gegenüber James Bond, der natürlich total geil auf sie ist. Am Ende dann aber auch wieder das alte Bild. Schlussszene ist dann trotzdem, wie sie miteinander schlafen. Ne? Sie rettet ihn ja dann auch letztlich. Ne? Also sie entscheidet sich ja dann für die gute Seite. Lässt sich davor aber auch schon von Goldfinger sagen, sie soll sich mal was Besseres anziehen, um ihn jetzt zu bezirzen. Also da ist sie dann doch in so einem Abhängigkeitsverhältnis wieder. Aber ist so ein bisschen so eine Ikone geworden. Ich weiß nicht, kannst du dich noch daran erinnern an die Band Pussy Galore?
Das ist mir schon ein Begriff, dass die so eine Strahlkraft darüber hinaus hat. Die Band habe ich nie gehört. Kennst du die?
Ja, aber das ist ganz lange her. Das muss man auch nicht hören. Das ist eine Vorgängerband von John Spencer Blues Explosion. Also die alte Band von John Spencer ist das. Halt auch so.
Ah. Oh, das ist ja so richtig Felix-Musik.
Absolut nicht, nee.
Ach so. Du hast ja in dem Skript, wir haben ja auch so ein bisschen hangeln wir uns hier auch lang, da hast du ein geiles Wort geschrieben für Pussy Galore, da habe ich sehr geschmunzelt, sie sei ein reizvoller Wildfang.
Heißt das so?
Ausnahme der Rose, der Podcast, wo wir den Wildfang nochmal erwähnen.
Aber das Wort gibt's doch, oder? Das war schon mit ironischer Geste da reingeschrieben. Verwende ich jetzt nicht aktiv im Alltag.
Ach Felix, du bist auch so ein Wildfang. Ja, finde ich sehr schön. Passt sicherlich auch zu ihr. Ja, die Frage ist ja dann, die man sich stellt, ist es eine feministische Figur letztlich? Also sie ist ja trotzdem super hot und verfügbar und hat so eine Armada von normschönen Amazonen noch hinter sich, die eben dann auch mitfliegen. Aber das ist das Ding. Also die Frauen können Flugzeuge fliegen und behaupten sich, also mit den damals zulässigen Mitteln Sex-Appeal, in dieser Männerwelt. Also, und vor dem Hintergrund muss man schon sagen, das war eine emanzipatorische Figur, das war eine progressive Gestalt. Also würde ich sagen, auch wenn man das jetzt dann so sieht, so ja klar, ne, wenn sie da über ihren Körper nur funktionieren kann, na gut, dann muss sie das eben machen. Und das gesteht ihr aber zumindest dann der Film zu. Und diese Kompetenz mit dem Fliegen, das war sicherlich was Besonderes. Wenn ich eine Frau in dieser Zeit gewesen wäre, hätte ich auch gedacht, so ach, die ist ja toll, die kann mithalten.
Ja, ich glaube auch darum geht's so ein bisschen, ja. Ja, ich glaube, da sind wir schon bei den Sprechern. Da möchte ich, du kannst gerne noch welche hinzufügen, eigentlich nur einen erwähnen, weil es halt toll ist. Das hatte ich vorhin schon gesagt. Es ist, weil das hier kein Hörspiel ist, originär, hat man plötzlich mit Stimmen zu tun, die man aus der Hörspielwelt auch einfach nicht so kennt. Nämlich zum Beispiel Gerd Fröbe, der sich natürlich in dem Film da selbst synchronisiert. Also ich weiß jetzt nicht, ob der dann, ich vermute, der hat auf Englisch ganz normal gespielt, ja, und sich dann im Deutschen nachsynchronisiert, macht das aber sehr gut, finde ich, hört man hier auch. Also er kann das auch. Und der spielt hier eben Auric Goldfinger, das ist auch so funny, der Vorname, also Aurisch, ne? Aurum ist ja lateinisch für Gold, also der heißt einfach Gold, Goldfinger mit Namen. Und haben wir hier auf dem Weg und können ihn sehr, sehr häufig hören. Er ist ja auch für einen James Bond Superschurken, redet er sehr, sehr viel. Die haben viele Dialoge miteinander, auch sehr gute teilweise, unter anderem den hier, der wahrscheinlich der bekannteste überhaupt ist aus James Bond Filmen.
Erwarten Sie von mir, dass ich rede? Nein, Mr. Bond, ich erwarte von Ihnen, dass Sie sterben. Es gibt nichts, was Sie mir erzählen könnten, das ich nicht schon wüsste.
Wer kennt nicht die Simpsons-Szene, wo das auch parodiert wird mit dem Laserstrahl? Ich weiß nicht, sagt der da was anderes bei den Simpsons oder das Gleiche oder kommt der Teil gar nicht mehr? Das weiß ich nicht mehr.
Ich glaube nicht, dass dieser Satz zitiert wird. Das ist Hank Scorpio, ja, heißt dieser Bösewicht. Ja, ganz, ganz fantastisch. Ich hatte mir das auch tatsächlich rausgeschrieben und hatte gedacht, so, das soll der Felix dann einspielen. Und dann habe ich gesehen, dass du das auch eben hören wolltest. Nein, ich erwarte, dass sie sterben. Also das Faszinierende ist ja, dass man hört, dass Gerd Fröbe nicht komplett Hochdeutsch spricht. Also man hört, er ist in Zwickau geboren, 1913. Und offensichtlich ein sächsischer Zungenschlag ist da zu hören. Ja. Natürlich auch in der englischen Version, also er spricht sich auch im Englischen selber. Ich finde es aber sehr gut von dem Film, dass er uns deshalb nicht einfach den typischen deutschen Bösewicht präsentiert. Man hätte ja auch Goldfinger dann eben machen können als irgendjemanden aus Deutschland, ein Nazi, also klar geht es auch mal kurz um Nazi-Gold, aber das besitzt Goldfinger nicht. Und dass er eben eine eigene Figur sein darf, ohne diese deutschen Klischees gleich mitzunehmen. Und wie er das spielt, diese Mischung aus kleingeistig und kleinkrämerisch und dann aber auch so grausam und so größenwahnsinnig. Also das ist wirklich toll. Und ja, für Europa war er sich zu fein, aber jetzt ist er dann doch bei unserem Lieblingslabel gelandet über diese Umwege.
Ja, ich finde es faszinierend. Also wie gesagt, den Film habe ich ein paar Mal gesehen und das ist ja nun mal irgendwie auch Bubblegum-Kino. Da musst du nicht so performen, aber ich finde, er macht das, auch diese Golfszene zum Beispiel, die auch sehr ikonisch ist, wie eigentlich fast alles an dem Film, auch da diese ganz kleinen Mimiken und Gesten und so, wenn er dann merkt, er verliert oder er wird betrogen oder sonst was. Das ist schon wahnsinnig gut gespielt. Finde ich richtig klasse. Hast du mal gesehen, Es geschah am helllichten Tag zufällig?
Nee, leider nicht.
Das habe ich zu früh gesehen als Kind. Ich kenne mich mit dem Kino der 50er Jahre nicht gut aus, aber das ist ein ganz interessanter Film, der das Thema Kindesmissbrauch hat. Also es ist ein unglaublich harter Film. Und geht quasi ein Kindesmörder, glaube ich, oder Vergewaltiger oder beides, ich weiß es nicht, geht um und gespielt von Gerd Fröbe. Und der wird gejagt von Heinz Rühmann, auch in einer ganz ernsten Rolle. Und es spielt vieles so im Wald. Und ich habe den, wie gesagt, viel zu früh gesehen. Es hat mich doch sehr beschäftigt danach. Und das war offensichtlich auch der Grund, weshalb der hier besetzt wurde. Das ist auch kein deutscher Film, also wer sich jetzt fragt, so ne, 50er Jahre in Deutschland steht ja so für Heimatfilme und sowas, ne? Und es ist halt so ein ganz übler Kriminalfall, ganz psychologisch, ein richtiger Thriller, keine Ahnung, 10 Jahre vor Psycho, so richtig hart. Und Gerd Fröbe wächst da auch über sich hinaus, eine Schweizer Produktion, das Drehbuch geschrieben von Friedrich Dürrenmatt, also auch so ganz weirder Film letztlich. Und das war tatsächlich auch, habe ich da nochmal nachgelesen, der Punkt, weshalb die gesagt haben, wir brauchen diesen Gerd Fröbe, der kann das bestimmt geil spielen. Also ein wirklich erstaunlicher Schauspieler. Ansonsten ist dir noch was aufgefallen? Ich muss immer so ein bisschen, weil wahrscheinlich wegen dieses Golfthemas, ich muss so ein bisschen an Donald Trump denken. Also gar nicht, weil Gerd Fröbe wie Donald Trump wirkt. Also Goldfinger im Vergleich zu Donald Trump, das ist so, weiß ich nicht, wie das Genie und das Kind. Also da haben die nicht so viel miteinander zu tun, finde ich. Aber diese Golfszenen, da musste ich irgendwie dran denken, wie der Donald Trump immer so in Schottland auf seinem blöden Golfplatz steht und da die Bälle schlägt. Eitel.
Ja, das ist witzig. Man sieht diesen Superschurken aus Goldfinger, der ja wirklich auch mit Gas hantiert. Es ist wirklich gruselig, gerade eben für einen deutschen Schauspieler, der 15 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges da sowas, so ein Thema dann noch aufmacht. Und du guckst das und denkst aber, mein Gott, der Typ ist ja immer noch besser als hier das orangene Nassmüllgesicht von Donald Trump. Also lieber möchte ich mich von dem fertig machen lassen, von diesem irrationalen, wahnsinnigen, also mit dieser Banalität des Bösen, die er ja auch hat, als von diesem schrecklichen Bauern. Also nichts gegen Bauern, aber eben so dieses Primitive bei Trump, das ist eigentlich auch nicht ein Argument, was ich sonst habe, aber das stößt mich so wahnsinnig ab, dieses Fehlen von Stil, also das macht mich richtig aggressiv.
Zum Thema Gas fällt mir gerade noch ein, habe ich gelesen, dass in dem Roman zu diesem Film, der natürlich vorher erschienen ist, dass da, glaube ich, noch Wasser ist. Also, dass die in Fort Knox Wasser trinken, das vergiftet ist. Und dass die Idee ist, dass das ganze Gold geklaut wird, weil Goldfinger ist ja eigentlich jemand, der möchte immer mehr Gold haben, da ist er halt so süchtig nach. Und dann gab es aber halt so, als sie den Film vorbereitet haben, so die Einwände, okay, also das ist so ein bisschen schwierig, die Leute trinken da Wasser, das sind ja irgendwie, geht um was, 15.000 Soldaten oder sowas, dann trinken die Wasser, die Hälfte schläft ein, die anderen trinken aber immer noch weiter das Wasser, weil sie sich nichts bei denken, also das ist schwierig zu erzählen. Und dann hat irgendwer ausgerechnet, dass dann halt es Wochen dauern würde. Das sagt ja auch James Bond hier 1:1 zu Goldfinger, als er nämlich noch glaubt, das Geld soll rausgeschafft werden. Das dauert doch Wochen, das hier abzutransportieren, so viel ist das. Und genau das ist aber die Story in dem Roman. Und dann haben sie es für den Film geändert. Dann wurde das nämlich Gas plötzlich und es kam diese Idee, die aber auch nicht logisch ist, dass quasi das Gold von Fort Knox unbrauchbar gemacht wird durch Radioaktivität, um den Goldpreis zu steigern. Was ja auch nur hieße, dass Gerd Fröbe alias Goldfinger, wenn er mehr Gold haben will, auch mehr dafür ausgeben muss. Also er besitzt ja gar nicht alles Gold, das macht ja sozusagen, ändert doch für ihn gar nichts, außer dass es mehr wert ist und er teurer einkaufen muss.
Also das. Ja, das stimmt. Also er sagt halt, sein Gold würde dadurch 10-mal mehr wert werden.
Ja, also das stimmt wohl auch gar nicht. Ja, genau. Und es stimmt wohl auch gar nicht. Also das ist wohl überhaupt nicht realistisch, weil so viel Gold liegt da gar nicht in Fort Knox verglichen an den weltweiten Vorräten, die irgendwo anders liegen. Aber das ist die Story, die ist so ein bisschen, naja. Aber ist James Bond.
Ja, genau. Also wenn man da mal ein bisschen genauer hinguckt, macht es überhaupt keinen Sinn mehr. Aber bekommt man es so erzählt, jetzt wird alles verstrahlt und dann ist das Gold nichts mehr wert und dann ist dessen Gold total viel wert. Das so dafür reicht's. Also, dass man sagt, okay, das ist jetzt eine Handlungsanweisung an die Figur. Offensichtlich, let's go. Ne? Ja. Dann hol mal das Nervengas raus und versprühe es über 15.000 Soldaten. Ja, Felix, wie ist dein Fazit? Willst du dir auch demnächst diese ganzen Kassetten besorgen, auf welchem Weg auch immer?
Die kosten nicht viel. Hat vermutlich mit der Beliebtheit zu tun. Ich glaube, die kriegt man wirklich recht günstig. Zum Angucken schon. Also diese letzten 6, wo das Cover vorne drauf ist, die finde ich schon schön. Aber jetzt, ich glaube, hören müsste ich es nicht. Muss ich schon ehrlich sagen. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, also ich würde mich dann auch, wie es jetzt so war, dauernd ärgern, wenn ich merke, jetzt kommt mal wieder ein Erzähler und macht es so plump und so schlecht. Also natürlich ist es ein Minus zum Film. Heike Dine Körting hat es in diesem geilen O-Ton gesagt. Aber selbst dieses Minus muss ja nicht so riesig da prangen da auf den Kassetten und wie es hier der Fall ist. Also es ist so James Bond als Gardine. Du kannst es so im Hintergrund laufen lassen und hast dann so das Gefühl, so oh, toll. Aber du kannst es nicht wirklich verwenden als Kulturprodukt, was man sich anhört mit wachem Geist.
Ja, Ich würde auch sagen, man hätte das hier sehr viel besser machen können. Mit das hier meine ich die Original-Tonspuren mit Erzähler, Erzählerin. Das hätte man viel besser lösen können. Fände ich auch immer noch ein reizvolles Vorhaben. Ich habe mir auch beim Hören manchmal vorstellen können, naja, eine James-Bond-Reihe, die quasi wirklich als originäres Hörspiel die Filme macht, würde mich auch interessieren, wenn das gut gemacht ist. Natürlich musst du auf vieles, was so eher visuell funktioniert, ja klar, das musst du dann anders schreiben. So. Plus du kriegst die Rechte vermutlich nicht. Wäre ein gutes Produkt, muss ich sagen. Why not?
Gut, dann lass uns das mal angehen, Felix. Bleib noch einen Moment in der Leitung, denn wir sind ja eigentlich am Ende von dieser Folge angelangt, oder?
Genau, es passiert hier absolut nichts mehr. Ach so, Moment mal. Willst du noch ein Quiz haben?
Ein Quiz? Wie kommt das denn jetzt? Ach so, das hast du ja am Anfang schon angekündigt. Wie soll das denn funktionieren? Hast du hier so ein Ratespiel oder was für mich?
Ja, angenommen, ich hätte jetzt eine Frage an dich mit 4 Auswahlmöglichkeiten. Eine wäre richtig. Würdest du darauf eine Antwort geben?
Ha, das haben wir ja schon mal gemacht, meine ich mich zu erinnern.
Länger her.
Und ich bin so ein verspielter Typ. Warum nicht?
Dich würde es freuen zu hören, es ist aus deinem, wie sagt man da, aus deinem natürlichen Habitat. Du kannst es sogar wissen. Es kann sein, dass du sagst, du, sorry Felix, weiß ich leider, weil ich bin so klug und so belesen. Ich weiß es einfach. Ich stelle dir die Frage, ist eine schöne Frage. Selbst wenn du es nicht weißt, kannst du gut drauf kommen, finde ich. Also, Shirley Bassey, falls man die so ausspricht, ich weiß es wirklich nicht, singt mit Goldfinger, da da da, einen der berühmtesten James-Bond-Songs. Aufgenommen wurde der Song am 20. August 1964 in den berühmten Abbey Road Studios in London mit großem Orchester. Gitarre spielte dabei wer? A. Jimmy Page von, wie du sicherlich nicht weißt, Led Zeppelin. Oder B. David Gilmour von, wie du sicherlich nicht weißt, Pink Floyd. Oder C. John Lennon von, wie du sicherlich nicht weißt, den Beatles. Oder D. Keith Richards von, wie du sicherlich nicht weißt, den Rolling Stones. Ha! Ich kann schon mal sagen, am Stil wirst du es nicht gut ableiten können, weil ich habe mir wirklich Mühe gegeben, ich höre da keine Gitarre. Wahrscheinlich schrappt die nur so die Akkorde mit. Dezent.
Sag nochmal. Also John Lennon, Keith Richards.
Hatte ich schon David Gilmour, Pink Floyd, Jimmy Page, Led Zeppelin. Einer von denen hat da Gitarre gespielt.
David Gilmour. Gilmour Girls kenne ich natürlich. Die anderen sind mir so ein
Fach.
Ja, ich bin ja, Popkultur ist mein Leben. Also ich weiß nicht. Ich würde denken, wenn es John Lennon oder Keith Richards wäre, dann würde man das eher wissen. Also ich zumindest. Ich arbeite ja auch für ein Musikmagazin, was sehr viel in der Vergangenheit wühlt und wo es immer wieder darum geht, wie können wir noch einen Titel machen zu den Beatles oder zu den Stones. Das ist mir wirklich noch nicht untergekommen. Dann bleiben nur noch die anderen beiden für mich übrig. Jimmy Page, David Gilmour, keine Ahnung. Dann sage ich Jimmy Page.
Du sagst, Jimmy Page von Led Zeppelin hat Gitarre gespielt 1964 bei diesem James Bond Song. Und die Antwort ist zufälligerweise richtig. Gut gemacht.
Was?
Ja. Ja. Ich habe nämlich neulich Netflix gibt es eine Doku über Led Zeppelin und da, ich interessiere mich gar nicht groß für die Band, ich habe auch überhaupt keine Platte von denen, habe ich reingeschaut, bin eingeschlafen, bin dann aber wieder aufgewacht, als es darum ging, dass der Studiomusiker war vor dem Beginn von Led Zeppelin und dann unter anderem da gespielt hat. So Session-Musiker. Toll.
Ach, toll.
Hast du wieder abgeräumt.
Mein Gott, was kriegt man da nochmal bei dieser Geschichte, wenn man hier was gewinnt?
Du kannst Double or Nothing machen, wenn du. Ich hab noch eine Frage für dich. Wenn du willst, kannst du noch ein Quiz haben.
Das haben wir doch noch nie so gemacht. Aber natürlich, wenn du noch was hast, Felix, ich bin noch hier.
Aber ich glaube, du weißt auch das. Das ist mir auch noch begegnet, da haben wir nämlich gar nicht drüber gesprochen, zumindest nicht so richtig. Bonus-Quiz, ich mach's ganz schnell. Welches Bond-Gadget gab es in den Filmen nicht? Ein Flammenwerfer-Dudelsack, eine Gondel als Hovercraft, Nitroglycerin in einer Champagnerflasche oder ein Killer-Tablett. Eins davon gab es nicht.
Ach so, nicht, du meinst nicht bei Goldfinger, sondern insgesamt.
Insgesamt, ja, ja, nein, in dem Film, ich halt, also da hätte ich jetzt schon gedacht, dass du das vielleicht verfolgt hast.
Das habe ich, das hätte jetzt, das ist mir alles vier nicht untergekommen.
Ha.
Keine Ahnung, also ich finde, alles klingt geil, dann würde ich da an dieser Stelle jetzt das nehmen, was so ein bisschen ungeil, am ungeilsten ist, ist Nitroglycerin in der Champagnerflasche. Aber man darf nicht vergessen, dass ich schon eins richtig hatte.
Du bist so clever. Ja, ist auch richtig.
Oh, wow. Ja. Okay. Hast du noch eine dritte Frage?
Nee. Jetzt habe ich keine mehr. Nee, das sind so Sachen, die dann immer bei, wie heißt der, Q im Keller dann mal kurz zu sehen sind in der nächsten Sekunde. Dann gibt es den Dudelsackspieler, der dann halt plötzlich so eine Flamme vorne rauskommt. Ja.
Das, also das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Aber schön, wenn es das gegeben haben soll.
Dann endet dieser Vormittag ja noch sehr schön für dich. Freut mich, dass du hier mitgemacht hast bei dem James-Bond-Hörspiel. Freut mich auch, dass wir Heike Dini Körting mal einspielen konnten. Und würde sagen, wir sprechen uns bald schon wieder in einem Monat. Weißt du denn schon, was drankommt oder überlegst du noch?
Ich habe das schon von langer Hand geplant und gebe einen Tipp. Es geht im Titel um Nagetiere. Kleine goldige Nagetiere spielen eine Rolle in dem Titel des Hörspiels. Ja, sucht euch aus, was könnte das sein? Felix, vielen Dank, dass du dieses Hörspiel angebracht hast. Ich hätte das wahrscheinlich nie gemacht. Mir hat es aber jetzt doch sehr gefallen, dass wir darüber sprechen konnten und hat mir viel Spaß gemacht.
Gleichfalls, gehabt euch wohl, schönen Tag noch und auf Wiedersehen. Tschüss.
Ausnahme der Rose. Boom.